Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, die besten Bits der 80er und 90er, der Daddel Podcast, gemeinsam mit Basti, a.k.a. The Bock Music. Hallo.
Ich glaube, das bin ich. Und natürlich, natürlich auch mit dem Ramon, der zu meiner, guck mal, da oder da, irgendwo ist er schon. Ihr seht ihn auf jeden Fall.
Vorrangig bin ich in deinem Herzen. Video.
Ja. Ja. Hallöchen, herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Dich wieder mit mir unterhalten möchtest.
Schön, dass du da bist und dich wieder mit mir unterhalten möchtest.
Schön, dass ihr da seid und euch anschauen wollt, wie wir uns unterhalten.
Schön, dass ihr da seid und euch anhören wollt, wie wir uns unterhalten.
Moment mal, wait what?
Ja, du hast nur anschauen gesagt. Ich habe noch anhören ergänzt.
Ach, ja.
Weil wo gibt es uns denn überall, Basti?
Apropos anhören, uns gibt es auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Und auch auf Amazon Music und Audible, inklusive Audible.
Und natürlich auch bei dir.
Auf dem YouTube-Kanal, in Bild und Ton und allem und yeah.
Yeah.
Dankeschön, dass ihr so zahlreich immer wieder unsere Folgen anschaut, anhört. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Thank you very much.
Und vor allem, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ne? Vor allem die letzte Folge hier, unsere Quizfolge, die auch so ein bisschen hier ein Pilotprojekt war, muss man fast sagen. Ich habe zum Beispiel mir das Feedback eingeholt, dass die zweite Runde nicht ganz so gut als Podcast funktioniert hat, was ich mir schon fast gedacht habe.
Ja, durch die ganzen Charaktere. Ich glaube, da hab ich aber auch einen sehr großen Fehler gemacht. Und ich habe mir die Folge ja auch nochmal angehört.
Ich glaube, du hättest dir aufschreiben müssen,
was du gefragt hast. Ja, nicht nur das, du hast ja sogar, wenn ich das so richtig jetzt wiedergebe, hast du ja während dieses zweiten Parts des Quizzes gesagt, vielleicht erzählt ihr beiden auch mal so ein bisschen die Charaktere oder nennt die Charaktere, die ihr ausschließt, damit die Zuhörer, insbesondere die Zuhörer, auch wissen,
was in eurem Kopf abgeht.
Was in den Köpfen abgeht und dass sie sich überhaupt ein Bild davon machen können.
Ja.
Habe ich dann trotzdem nicht gemacht.
Ne? Ja, es ist aber auch schwierig. Ich habe ja auch so bei dem Quiz immer versucht, jede Frage irgendwie nochmal fünfmal zu wiederholen, dass man auch, wenn man nicht zuschaut, das irgendwie nachvollziehen kann. Aber es ist einfach auch schwierig. Bei so Quizzen, das lebt halt auch sehr, sehr viel von der Bildsprache. Aber ja. Deswegen lernen wir auch dazu. Ich glaube, wir haben auch gesagt, so hier, wir probieren uns da natürlich aus. Also ich möchte in Zukunft auf jeden Fall öfters noch Quizze machen. Also ich finde, das ist eine super, super coole Form, so einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Ich finde das auch sehr gut.
Vielleicht nicht mit diesem Wer bin ich. Vielleicht ersetzen wir die zweite Runde mit irgendwas anderem.
Aber das Format an sich ist halt toll.
Ja, voll.
Also mir hat das gefallen. Also auch wenn ich wirklich, also und das hat man gesehen, Shoutout übrigens an meine ganzen Trolle aus der Community, die mir mindestens schon 100 Mal gesagt haben, wie gut ich doch war.
Vor allem mindestens 100 Mal. Mr. 100 Points. Ich feiere das sehr. Ich finde das sehr, sehr lustig.
Ja, ich werde dafür von meiner Community ganz schön getrollt, tatsächlich.
Aber liebevoll.
Ja.
Liebevoll.
Ja, ach, die trollen mich nur liebevoll.
Ja. Ja, ich finde es auch schön, wie Uns dann bei mir ins Stream reinkommt und dann sagt, ich soll dir hundertfache Grüße von Basti ausrichten.
Was ich auch wirklich so gesagt habe. Mach das.
Wirklich so gesagt.
Mach das so. Ich habe gesagt, dann schick ihm mal hundertfache Grüße zurück. Ja, mach das aber auch wirklich so, habe ich ihm geschrieben.
Ich habe mich auch wirklich darüber gefreut. Ich fand es sehr schön. Das war sehr lustig.
Ja.
Ach ja, ja. Ja, genau. Aber deswegen, Dankeschön, dass ihr weiterhin uns so treu und schön zuhört. Und deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht lange fackeln, sondern euch so ein bisschen wieder hier in die neue Folge einführen. Der Basti hat nämlich was für euch dabei.
Echt? Also eigentlich
dein
habe ich
dein Paket?
Ja, pass auf, aber das ist natürlich ein bisschen off-topic. Ich werde jetzt live in im Podcast, also naja, es ist ja... Nee, ist ja eigentlich auch nur Video und Demand.
Aber ist es Demand. Für uns ist es gerade live. Also wir erleben
für uns
das
ist
ja
es gerade live.
Wir sind ja schon am Leben.
Ich packe jetzt live ein Paket aus, ist aber leider ein bisschen off-topic, ja. Ich habe mir nämlich Platten bestellt. Mhm. Aber da wir ja ein 80er und 90er Podcast sind und ist hier, hört man das eigentlich?
Ich glaube ja. Oh, ich glaube, das hat man sehr gehört. RIP an alle Kopfhörerträger.
man, 80er, 90er und so ist ja unser Thema. Und hier ist auch eine Vinyl drin. eine Vinyl, es geht um Vinyls, jetzt habe ich gespoilert, die aus den 90ern kommt. Weil ich habe nämlich heute Abend einen Gig. Ich habe heute Abend einen Gig und ich dachte mir, ich spiele da zum einen erstmal ein Warm-up, House-Music, ein House-Warm-up. Und da dachte ich mir, Alter, weil ich sie zufällig in einem Vinyl-Shop gefunden habe, die musst du dir jetzt unbedingt bestellen, weil die willst du heute Abend spielen. Und das ist, die zeige ich jetzt auch in die Kamera, ich sage es aber auch gleich.
Ja.
Vielleicht kennst du sie auch noch. Das ist Mr. Oizo und Flatbeat.
Ja. Ja, ich kenne ihn. Kennst aber du die Figur? Ich kann ihn nicht so wirklich zuordnen.
Vielleicht kannst du ja das Video mal einblenden. Einfach nur das Video ohne Sound. Weil es gab auch ein Musikvideo dazu. Das war sehr lustig. Sehr lustig. Ja, das ist so eine Scheibe, die, ich leg das mal hier hin, wollte ich unbedingt spielen und ich hätte nicht gedacht, dass es die noch als Repress neu gibt. Die ist neu, niegelnagelneu.
Okay.
Und dann gibt es halt hier noch so eine, für alle, die den Film gesehen haben, Ramon, hast du Berlin Calling gesehen?
Nee, aber ich kenne natürlich die Musik da davon.
Ja, hier.
Sky and Sand heißt die doch, oder?
Ja, das ist ja
Paul Kalkbrenner.
Das ist auch Paul Kalkbrenner, aber hier sind auf der sind drei andere Titel drauf und zwar Square One, Aaron und Azure. Das sind zwei sehr, sehr schöne, drei sehr, sehr schöne Titel. Vielleicht spiele ich die sogar heute Abend auch. Mal gucken.
Wir werden sehen. Okay.
Aber da wollte ich euch dran teilhaben lassen, auch wenn das gar nicht so off-topic zum Gaming ist, aber zumindest die Flatbeat ist 90er, definitiv.
Ja, man muss ja mal dazu sagen, ich wollte mir auch letztens Platten kaufen und zwar zum neuen God of War Soundtrack, aber die es halt in dieser Jötner Edition gibt, aber leider war das so schnell vergriffen, dass ich die nicht bekommen hätte, sonst hätte ich auch meine Platte zeigen
können. Hattest du mir ja schon von erzählt, wie schnell war die denn ausverkauft?
Ja, sofort.
So? Ja. Wahrscheinlich hast du nicht mal Zugriff auf die Seite gehabt und als du Zugriff hattest, war sie ausverkauft.
Ja, das Problem war, dass die gesagt haben, hier um 10 Uhr kann man es vorbestellen. Dann saß ich natürlich von 9.55 Uhr bis 10.25 Uhr, saß ich eine halbe Stunde dran, habe F5 gedrückt, es ist nichts passiert. Dann musste ich los wegen Uni und dann um 10.58 Uhr ist wohl das Ding online gegangen, also eine Stunde später. Und dadurch habe ich halt nichts bekommen, obwohl ich fleißig um die Uhrzeit da saß. Leider.
Ja, schade eigentlich, ne?
Aber ich habe trotzdem die Collector's Edition. Also die werde ich hier auf jeden Fall auch noch präsentieren können.
Die Jötner Edition wäre auch schon geil. Also mit Vinyl-Soundtrack.
Ja,
ist das eine ganz normale schwarze Vinyl oder irgendwas Special?
Ja. Oh, ja, so schade. Mit, also so ein bisschen wie deine hier, die The Last of Us, so mit
Blätter?
Ich glaube, ja.
Ja, sowas ist richtig geil. Sowas finde ich richtig cool.
Ja, deswegen hat mir auch gut gefallen. Ich meine, ich habe keinen Plattenspieler. Aber hat mir auch gut gefallen. Hätte mich halt richtig schön hier bei mir hinten im Regal oder so einfach hinstellen können.
Ja.
Ja.
Die hätte sich da gut gemacht.
Ja, wäre schön gewesen. Aber gut, ja, ist es halt so. Ist halt klar, es ist alles immer sofort vergriffen. Hast du denn den PS5-Controller vorbestellt von God of War?
Noch nicht.
Kann man den noch vorbestellen? Der ist doch bestimmt auch ausverkauft.
Weiß ich nicht. Also ich habe meinen PS4-Controller, meinen PS4-God of War-Controller, den habe ich auch nachträglich noch gekriegt. Also den habe ich auch nicht vorbestellt.
Okay. Ja gut, stimmt. Eigentlich an Controllern hat es eigentlich noch nie wirklich gemangelt.
Nee, auch wenn da jetzt Limited Edition drauf stand. Ich glaube die hier, warte, ich kann dich ja mal zeigen. Ich habe sowieso noch ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe zwar noch keine PS5, aber ich habe mir jetzt einen PS5-Controller schon mal gekauft.
Ja,
in fast Twitch-Lila. und ich glaube, das ist auch eine Limited Edition, aber ich bin...
Nee, das ist einfach nur eine zusätzliche Farbe, die gekommen ist. Am Anfang gab es nur weiße, dann kam der schwarze und rote mit dazu als zusätzliche Farben und dann gab es die Cosmic Edition, wo eben jetzt rosa, hellblau, lila und dunkelblau, glaube ich, dabei waren. Und jetzt ist als neues gerade der Camouflage und der God of War Controller rausgekommen. Da kommen immer neue Farben dazu, aber die sind alle erhältlich. Also, ja, vielleicht gedacht, irgendwann nicht mehr, Editions. Aber nee, Limited Edition, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das sind einfach weitere Farben.
Ja, gut, aber ja, wenn ich ihn am Ende nicht mehr kriege, diesen God of War Edition Controller, ist es so. Dann habe ich halt Pech gehabt.
Ja.
Aber ich wollte zumindest mehr?
Ich sag
Wolltest du noch was auf den Controller beziehen?
Nee, ich wollte noch auf was anderes was auf was anderes beziehen.
Ach so, was anderes auf was anderes beziehen. So, ja. Auch nett. Nein, aber ich, um jetzt mal nochmal kurz beim Controller zu bleiben, der ist ja schon geil, ne?
Also, ey, der beste Controller, der existiert. Der DualSense-Controller, da kann mir niemand irgendwas anderes sagen. Es gibt keinen besseren Controller aktuell auf dem Markt.
Also ich muss jetzt mal, ist eine kleine Story jetzt. Mhm. Ich spiele damit ja am PC aktuell. Vorher habe ich mit einem Xbox One Controller gespielt, ja. Womit ich eigentlich auch immer zufrieden war. So, ne?
Die sind nicht schlecht, die sind auch ja, gut im Handling.
Die sind auch gut. Nur mich, ja. diese Tasten sind halt ein bisschen klobig zu drücken auch hier, ja. Diese XYAB-Tasten. Ja. Und habe ich mir den gekauft. Und das Problem ist, den verbindest du via Bluetooth, nicht per Funk, beziehungsweise bei dem Xbox-Controller, da habe ich sowieso einen eigenen Empfänger. Und die lassen sich nur via Bluetooth verbinden, diese PS5-Controller und die PS4-Controller auch schon. Und ich hatte leider keine Antennen für mein intern integriertes, meine integrierte WLAN und Bluetooth Antennenanschluss. Ne? Da hatte ich keine Antenne mehr für. Und das hat mich so geärgert, dass ich mir direkt, weil ich konnte nur via Kabel spielen, wenn ich hier vorm Rechner saß und habe über Bluetooth-Verbindung halt was gezockt und ich habe mich nur so zur Seite gedreht, hat er sofort die Verbindung verloren.
Ja, das ist schon mies.
Das ist halt echt katastrophal schlecht gewesen, die Verbindung.
Aber jetzt hast du dir eine Antenne besorgt, oder?
Da musste ich mir direkt eine Antenne besorgen, weil ich einfach damit weiterspielen wollte.
Ja.
Und ich spiele jetzt momentan so Sachen wie Multiversus mit. Richtig cool.
Ja,
cool. Also
ja,
richtig genial.
Es ist auch wirklich, du merkst es auch, ich wechsle ja immer wieder zwischen meiner PlayStation 5 und auch der Nintendo Switch. Und da ist eben, kann ich ja auch mal zeigen, der Pro-Controller von der Nintendo Switch, der ein bisschen hier in die Richtung vom Xbox-Controller geht, würde ich mal sagen, so rein optisch, der ist ja totale Grütze. Das ist ja der schlimmste und schlechteste Scheiß-Controller, der existiert.
Findest du?
Ey, aber aus einem Grund, nicht weil er vom Handling her schlecht ist, er ist auch sehr leicht und so. Das Schlimme ist das Steuerkreuz. Ich hab's, glaube ich, ich sag's in jedem Stream. Dieses Steuerkreuz ist nämlich nicht so wie beim DualSense Controller, dass du hier einzelne Tasten hast, ja, auf die du drücken kannst für die Richtungseingabe, sondern dieses Steuerkreuz ist eine gesamte Taste, also quasi der ist miteinander verbunden. Das heißt, wenn du nach unten drückst und nur ein bisschen vielleicht im Eifer des Gefechts oder des Jump'n'Run-Spiels so ein bisschen hier nach links kommst, macht er sofort auch diese Richtungseingabe. Du kannst einfach nicht präzise steuern mit dem Controller. Wenn du sowas machen willst wie Rennen bei Mario und dann dich ducken, um irgendwo drunter durchzurutschen oder so, das kriegst du nicht hin. Es geht nicht. Du kannst nicht präzise Richtungseingaben machen mit diesem Controller. Das ist so scheiße.
Aber könntest du dieses Problem nicht eigentlich auch beim DualSense-Controller haben?
Nee.
Das sind einzelne Tasten. Wenn du halt runterdrückst und du gehst halt so ein bisschen.
Ja, aber du musst dafür aktiv eine Taste drücken. Hier reicht's einfach nur die Taste. Guck mal, wenn ich nach unten drücken möchte bei dem Controller, Basti, dann muss ich wirklich hier nach unten drücken. Sobald ich so ein bisschen hier nur auf einer Kante von der ich drücke weiterhin nach unten, bin aber nur auf der linken Kante von dem Steuerkreuz, dann drücke ich automatisch schon ein bisschen nach links, weil das so dumm umgesetzt ist.
Aber man sieht schon, dass das auch keine einzelnen Tasten sind. Die sind, warte mal, warum fokussiert er jetzt gerade nicht? Das ist blöd. So, hier, guck dir das mal an. Wenn du hier drauf drückst, unten, ne? Und dann kannst du mit dieser Taste unten das ganze Steuerkreuz bewegen.
Aber die sind besser umgesetzt.
Ja, das kann sein.
Also, Das ist diese Umsetzung funktioniert halt hier bei dem Controller nicht.
Weil ich gehe hundertprozentig davon aus, dass dieses Steuerkreuz im Controller drin auch zusammenhängt ist.
Ja.
Dass das
ja
keine einzelnen Tasten sind. Das glaube ich.
Ja, es ist aber besser umgesetzt. Bei mir ist es noch nie passiert beim DualSense Controller, dass ich eine Eingabe gemacht habe, die ich nicht machen wollte. Beim Pro Controller von der Nintendo Switch passiert mir das immer. Immer, jedes Mal aufs Neue passiert es.
Aber da war Sony immer schon bekannt für, ne?
Das Schlimme ist nicht mal nur beim Steuerkreuz, sondern auch hier beim Analogstick. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich jetzt bei Ocarina of Time eigentlich meinen Wurfhaken benutzen wollte und dann aber trotzdem die Eingabe nach unten gemacht wurde, sodass ich mich geheilt habe, dass ich meine Fee verbraucht habe, obwohl ich volles Leben hatte. Mhm. Dieser Controller ist einfach Schmutz und der kostet 80 Euro. Es ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen, also der DualSense-Controller ist einfach da kommt nichts ran, der liegt geil in der Hand, der hat eine brutal geile Haptik, durch die adaptiven Trigger, die noch damit dabei sind, eine so geile Technologie, man fühlt einfach Next Gen in seinen Händen.
Und der ist echt, also damit kannst du ja jemanden erschlagen, ey. So
das Ding ist einfach, das ist einfach geil.
Es liegt er wiegt echt viel, ist aber trotzdem nicht unhandlich. Also nee. Das ist ja wirklich gut.
Das Ding ist, das ist perfekt einfach. Das ist der perfekte Controller.
Ja. Kann ich, I agree.
Ja. Und deswegen immer wieder, wenn ich diesen Kontrast habe zwischen DualSense und einem Switch Pro Controller, ist es jedes Mal, ich würde am liebsten meinen DualSense Controller auf allen Konsolen spielen.
Wobei ich sagen muss, also ich spiele, wenn ich auf der Switch was spiele, spiele ich am
mit
liebsten
einem 8-Bit-Doh.
Ja, die Retro-Games. Aber wenn ich jetzt irgendwelche modernen Spiele spiele, dann spiele ich eigentlich trotzdem ganz gerne mit dem Pro-Controller. Also zumindest viel lieber als mit den Joy-Cons.
Ja gut, die Joy-Cons, von denen brauchst du ja nicht reden. Die kannst du für so Mario Party und sowas benutzen, so als Spaß-Controller. Aber wenn du wirklich, sag ich mal, anspruchsvolle Spiele spielst, wie ein Super Mario Bros. Zum Beispiel war, ja, da kannst du mit dem nichts anfangen. Also das ist völlig absurd, völlig absurd. Aber diesen 8-Bit-Do-Controller, den möchte ich mir auch holen. Nicht den du hast, dieser im SNES-Style, sondern der quasi im Pro-Controller-Style.
Ich
nur
weiß,
eben,
welchen du meinst.
Ja.
Ich weiß, welchen du
also meinst. Den möchte ich mir auch noch holen. Gerade für so Spiele.
Ich hätte mir am liebsten, hätte ich mir tatsächlich auch, wenn ich mir jetzt um den, jetzt knallt die Sonne hier so rein, weißt du? Das ist ja wieder
eine
Katastrophe. Ich zeig den nochmal kurz in die Kamera. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Der ist ja auch optisch aufgemacht wie so ein Super Nintendo Controller.
Ja, genau.
In etwa. Aber
ja, das ist cool.
Was mich da echt dran stört, sind halt tatsächlich die Analogsticks. Eigentlich hätte ich mir am liebsten einbestellt ohne diese Analogsticks, weil die hattest du damals halt auch noch nicht. Dann hast du wirklich dieses originale Gefühl.
Ja,
du kommst dann ab und zu, kommst du da halt auch gegen, wenn du zockst.
Das ist auch der Grund, warum ich den mir nicht holen wollte, weil der nicht so handlich aussieht tatsächlich, so wie er da steht oder so wie du ihn in der Hand hast.
Problem ist, es gibt halt keinen mehr ohne Analogsticks. Es gibt keinen.
Ja.
Gibt wirklich keinen. Wo ich sie bestellen könnte noch, das ist bei Analog. Und da komme ich jetzt zum nächsten Thema. Bei Analog diese Super Nintendo, In-Style Super Nintendo Controller von 8-Bit-Do, gibt es die noch zu bestellen. Kostenpunkt 25 Euro, was an sich erstmal nicht schlimm ist. Das ist ein guter Preis. $25, so. Das Problem ist, wenn du da bestellst, und das habe ich jetzt erfahren, weil ich habe mir eine Super NT bestellt. Ich habe eine Super NT bekommen. Mhm. Die kommt Ende nächsten Jahres. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Trotzdem, ich freue mich, ich bin happy. Ich kann in Zukunft in meinen Streams tatsächlich auch Module in null Latency spielen.
Das ist cool.
Zero Latency.
Ja.
Aber ja, nochmal um zurückzukommen auf den Controller. Den kannst du da auch bestellen. Habe ich jetzt aber gestern irgendwie im Eifer des Gefechts, als ich die Super NT bestellt habe, vergessen mitzubestellen. Mhm. Wenn ich da jetzt nochmal bestellen würde.
Ach, musst du nochmal Zoll zahlen?
Dann muss ich nochmal, vor allen Dingen muss ich nochmal Versand zahlen. Und weißt du, was die Versandkosten sind?
Die 50, 60 Euro wahrscheinlich.
$80 Versandkosten.
Kannst du nicht die anschreiben und sagen, hey, ich würde gerne nochmal zu meiner Bestellung, die erst nächstes Jahr kommt, noch was hinzufügen?
Das könnte ich eigentlich mal versuchen.
Ja, vielleicht wäre cool, wenn das klappen würde, weil nochmal quasi 100 Euro zu bezahlen für einen 20-Euro-Controller. Mm.
Ja.
Ja, aber es gibt natürlich, es würde die Alternative natürlich geben, wenn Nintendo da mal wieder in die Gänge kommen würde. Und zwar die klassischen Controller, die extra für die Nintendo Switch gemacht worden sind. Da gucke ich ja fast jeden Tag auf die Website, ob der N64-Controller mal wieder verfügbar ist. Hm. Weil ich den einfach gerne hätte für die ganzen N64-Spiele, weil sich das einfach besser anfühlt.
Ja.
Aber die sind halt seitdem, wann kamen die raus? Ich glaube vor einem Jahr, also Oktober letztes Jahr kamen die raus. Die waren 2 Tage verfügbar, ausverkauft, seitdem nie wieder. Und ja.
Die Frage ist halt, ob Nintendo da überhaupt mal tätig wird, da nochmal was zu produzieren.
Aber ich meine, die Dinger sind doch gefragt. Ich meine, du kannst da die SNES-Controller quasi haben von Nintendo mit über Funk.
Ich weiß gar nicht, die waren gar nicht so teuer, oder?
Nee, also die NES-Controller, da bekommst du 2 für 60 Euro, glaube ich. Der SNES 1 für 30 und der N64 1 für 50.
Und die kannst du mir sagen, was du willst, deutlich anheben.
Ja, also ich würde für einen N64 würde ich auch 80 Euro zahlen. Das
meiner Meinung nach könnten sie die Preise sogar verdoppeln vom Wert her. Die würden trotzdem gekauft werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf eBay kriegst du den N64-Controller irgendwie für 140 Euro oder so, aber das sehe ich halt auch nicht ein. Deswegen, ich warte und gucke jeden Tag auf die Website, ob es denn mal wieder verfügbar ist. Aber ja, wäre schon cool. Weil das Ding ist ja auch, das ist ja auch exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft Mitglieder. Hm. Nur die können die ja über die Website von Nintendo kaufen. Da dachte ich damals, ja cool, ich mache die Online-Mitgliedschaft, dann kann ich mir einen N64-Controller kaufen. Ja, Pustekuchen. Ja, ausverkauft. Seit jeher.
Ja, genau. Ich hätte gerne einen Super Nintendo Controller gehabt.
Den würde ich mir auch holen, wenn der verfügbar wäre. Ja, NES brauche ich jetzt nicht, aber SNES und N64 würde ich mir beide sofort holen. Ist einfach cool. Ist einfach cool, wenn du halt wirklich mit den Controllern, wo du dann auch die Spiele spielst, mit in der Online-Mitgliedschaft, wenn du halt auch die Original-Controller dann quasi dazu haben könntest.
Ja, auf jeden Fall.
Und stell mal vor, wie viel Geld die machen könnten, wenn sie die N64-Controller auch noch in den verschiedenen Farben ausgeben würden, weil den gibt's ja nur in Standard-Grau. Stell mal vor, die hätten noch eine Farbpalette von 6-7 Farben. Ey, die würden doch wieder stinkreich werden, Nintendo. Aber sie machen's wieder nicht. Es ist immer so, warum? Nintendo, wollt ihr kein Geld verdienen? Warum macht ihr diese Dinge nicht, die alle wollen? So?
Exklusivität. Warum war hier dieses Super Mario, hier dieses Super Mario
3D All-Stars?
Nicht das auch, aber ich meine, ich rede jetzt von diesem zum 35-Jährigen gab es ein Super Mario Bros. Multiplayer. Mhm. Super Mario Bros. 35, glaube ich, hieß das. Wie Tetris 99.
Ach so, das, ja.
Mhm. Warum war das nur bis März letzten Jahres verfügbar? Warum?
Ach so, das kann man gar nicht mehr spielen, oder was? Keine Ahnung, es macht keinen Sinn.
Es auch macht diese einfach keinen Sinn.
3D All-Stars Collection war auch nur für 3 Monate erhältlich. Warum denn? Warum denn? Das ist doch völlig blödsinnig.
Ich verstehe es auch nicht.
Also,
aber das ist, ja, Nintendo war schon immer speziell, was das angeht.
Ja, aber es ist ja, sag ich mal, wir werfen immer den ganzen Entwicklern und so vor, dass die so viel Geld verdienen wollen und die Cash-Cow melken wollen. Nintendo hat die ultimative Cash-Cow, die sie melken könnten, und sie machen es nicht, aber nicht im Ansatz. Ja. Ich meine, klar, Nintendo ist teuer, die machen niemals irgendwelche Rabattaktionen oder so, gibt's so gut wie nie. Du kannst niemals irgendwie, auch wenn ein Spiel 5 Jahre alt ist, das irgendwie mal unter dem Originalpreis bekommen. Vielleicht manchmal 25% Rabatt oder so.
Zumindest bei Mario Games nicht.
Ja, bei den großen Marken halt, die von Nintendo selber kommen. Ja, aber trotzdem machen sie diese künstliche Exklusivität, die wahrscheinlich gar nicht notwendig sein müsste. Es ist ganz komisch. Es ist ganz komisch, wenn man da mal hinter die Kulissen blicken könnte, was da wirklich dahinter steckt. Aber tja, auf die Frage werden wir wahrscheinlich keine Antwort mehr bekommen. Deswegen, aber irgendwann sind die Controller bestimmt mal wieder verfügbar und dann werde ich glorreich hier im Podcast präsentieren. Ich habe die Controller, seht sie hier. Mein Leben ist gerade besser geworden. Naja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, Ramon.
Ja, irgendwann.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Irgendwann ist es soweit.
Ja.
Ja. Aber ja, man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld ausgeben in diese Richtung. Allein was Controller, Hardware angeht. Oder auch vielleicht so Sammelfiguren von League of Legends vielleicht.
Ach, jetzt willst du eine Brücke schlagen, oder was? Ja, vielleicht. Ich hab nämlich noch was zu zeigen. Und zwar habe ich einen neuen League of Legends Merch, neue Figuren habe ich mir gekauft. Ja, meine absolute Liebe ist eingetroffen hier.
Jinx.
Jinx.
Aber leider muss man sagen, im LOL-Design, nicht im Arcane-Design.
Ja, genau. Weil, aber da bin ich aber fein mit. Auch wenn sie mir im LOL-Design auch nicht so gut gefällt, als zum Beispiel bei Arcane. Da finde ich sie wesentlich toller irgendwie, also vom Design her.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, bei Arcane hat einfach Jinx nochmal eine ganz andere Ebene an Persönlichkeit bekommen. Was natürlich über so ein MOBA-Game wie LOL, wo es einfach in erster Linie ums Gameplay und nicht irgendwie um die Hintergrundgeschichte oder die Lore geht.
Ja, aber die Lore, die gab es halt schon vorher.
Aber die war stand halt nicht so im Vordergrund.
Nee, vor allen Dingen war die auch, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm von den Leuten.
Ja.
Als in diesem Moment, wo dann die Arcane-Serie auf den Markt kam.
Ja.
So, und dann habe ich mir noch Xayah und Rakan. Das sind auch 2 spielbare Champions im League of Legends-Universum. Das ist ein Paar eigentlich. Und die gab es auch nur im Doppelpack, die beiden. Okay. Und
normal stellt man die aneinander, oder? Kann man die verbinden?
Ja, du kannst Also normalerweise, ich kannst, also nee, also verbindungstechnisch ist hier nichts, aber du kannst sie, die sind aber so designt, dass du sie halt toll nebeneinander stellen kannst. So.
Ah ja. Ne? Ja, okay, cool. Ja, so Figuren sind schon was Schönes.
Sind immer nur Minifiguren, im Gegensatz zu der Jinx.
Ja.
Die Jinx ist ja eine richtige Statue, 1:7 Maßstab. Ja. Und die haben eine Größe von 13 Zentimeter.
Ja.
Oder so, irgendwie so.
Ja. Ja, schön, schön. Ja. Ja, ja, da sieht man mal, wir, also Basti hat ein bisschen eingekauft, ich habe ein bisschen geträumt von was ich haben wollen würde, beziehungsweise ich denke, hier God of War kommt ja auch. Die Folge kommt wann raus? Lass mich kurz gucken. Die kommt am 6. November. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habe ich auch nur noch 2 Tage, bevor meine Collector's Edition ankommt. Und dann kann ich die auch mal präsentieren. Ja. Beziehungsweise die werde ich ja auch live im Stream auf jeden Fall aufmachen. Da wird es dann ein Unboxing im Stream geben für die Collector's Edition.
Also im Prinzip, jetzt muss ich im Prinzip ja die nächste Folge, dass du sie in der nächsten Folge zeigen kannst?
Vielleicht.
Vielleicht.
Na, schauen wir mal.
Die werden es sehen.
Ja, okay, alles klar. Dann wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen.
Zum Hauptthema rübergehen, nach einer halben Stunde.
Wollen wir direkt zum Hauptthema, oder wollen wir erstmal ein bisschen darüber sprechen, was wir so in letzter Zeit gespielt haben, beziehungsweise was wir vorhaben zu spielen?
Ist das, sollte das nicht das Hauptthema sein eigentlich?
Nein, das Hauptthema, ich kann es ja schon mal anteasern, wir wollten noch ein bisschen ausführlicher über Need for Speed Unbound sprechen, das war unser Hauptthema.
Ach, das wolltest du zum Hauptthema machen?
Ja, klar.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich wurde natürlich nicht eingeweiht, aber ist egal, ich bin damit fein.
Es war zwar Bastis Idee, aber er wurde nicht eingeweiht.
Es war meine Idee, aber ich wusste nicht, dass du daraus ein Hauptthema machen wolltest.
So. Ach so, ja, was dachtest du denn, was das Hauptthema wird?
Dass wir heute einfach nur darüber sprechen, was wir spielen werden demnächst und was worauf wir warten.
Dass okay, das, dann darfst du dir jetzt aussuchen.
Das global einfach das Hauptthema ist.
Okay, möchtest du dir dann aussuchen, wollen wir über das Hauptthema meines Universums oder das Hauptthema deines Universums sprechen?
Lass uns da, guck mal, diese Folge ist sowieso auch, wenn ich sag mal so, ist ja immer nicht so toll, einen Podcast zu machen und einfach so querbeet durch die Wand zu quatschen, ganz viele verschiedene Themen aufzugreifen. Aber das haben wir jetzt sowieso schon gemacht.
So? Ich glaube, das machen wir doch jedes Mal, oder?
Ja, genau.
Außer wenn wir vielleicht irgendwie Top-Listen haben oder so, dann schaffen wir es tatsächlich mal, uns tatsächlich an einem Thema entlang zu hangeln, aber in der Regel ist es ja alles kreuzquerer Quatsch. Deswegen ist es völlig okay. Also, Basti, aktuelle Projekte und Spiele oder Need for Speed Unbound? Worüber sollen wir sprechen?
Ich glaube, wir können uns Need for Speed Unbound, können wir uns auch zum Schluss aufheben. Das muss ja auch gar nicht, also wir können jetzt schon die Spiele, die wir auf dem Schirm haben, die wir spielen oder darauf warten, wir können das ruhig zum Hauptthema machen, aber ich würde gerne am Ende zumindest Need for Speed Unbound nochmal anschneiden.
Es ist doch egal, was am Ende Hauptthema ist, wir reden so lange darüber, wie wir darüber reden.
Ja, dann frag mich doch nicht, was wir zum Hauptthema machen wollen.
Du hast doch damit angefangen. Du hast doch gesagt, sollen wir direkt mit unserem Hauptthema jetzt weitermachen?
Oh Mann.
Basti.
Ladies and Gentlemen, das wird eine schwere Geburt.
Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an.
Genau.
Dann machen wir Need for Speed Unbound am Ende. Weil ich habe theoretisch 3 Spiele, über die ich was erzählen könnte. Aber ich fange erstmal darüber an, beziehungsweise ich tease einmal an, weil ja jetzt, wo wir das aufnehmen, ist der 29. Oktober. Das heißt, es ist bald Halloween. Und an Halloween selbst möchte ich auf jeden Fall ein Spiel spielen. Und zwar Resident Evil Village. Und zwar das neue DLC, wo es um die Tochter von Ethan Winters geht. Und da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich habe bislang nur Positives gehört, weil natürlich schon einige in meinem Umfeld dieses Spiel gespielt haben. Und die gesagt haben, dass man so mit einer ungefähr Spielzeit von 4 Stunden ungefähr rechnen muss. Also ein schönes Spiel für einen Stream. Und dass sie sehr, sehr angetan sind und schon traurig waren, dass sie es beendet hatten. Demnach freue ich mich sehr darauf, wenn das an der Qualität anknüpfen kann, die Resident Evil Village, also das Hauptspiel, hatte. Dann, kann da eigentlich fast nichts schief gehen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, das zu spielen an Halloween. Ist auf jeden Fall ein gutes Halloween-Spiel, würde ich sagen. Hast du denn auch Pläne für Halloween?
Ja, es ist ein schwieriges Thema bei mir, weil ich muss da sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der absolut nicht gerne Horrorspiele spielt. Mhm. Aber ich ganz genau weiß, dass meine eigene Twitch-Community das sehr gerne sieht.
klar, es ist auch immer schön, jemanden beim Gruseln zuzusehen.
Ja, oder wenn halt mal ein Jumpscare kommt. Ich habe an Gründonnerstag diesen Jahres, habe ich zum allerersten Mal im Stream, also einen Horrorstream gemacht. Habe dafür auch einen Trailer gebastelt und so. Habe das ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Werbung dafür auch im Vorfeld gemacht bei meiner Community. Und da habe ich Layers of Fear gespielt. Und da sind auch ein paar echt geniale Clips entstanden, wie ich mich erschrocken habe.
An dieser Stelle blenden wir einmal für die Leute auf YouTube zwei schöne Clips von Basti ein, die er bestimmt mit uns teilen möchte.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und dann wurde ich in diesem Stream wurde ich gefragt, wann kommt denn der nächste Horrorstream? Halloween wäre ja eigentlich gut. Das sind so die Worte, die aus der Community kamen. Und dann kann ich mich erinnern, wie ich glaube sogar wortwörtlich im Stream sagte zu demjenigen, nee, ich dachte da eher an Weihnachten, ne? Für den nächsten Stream. Ja, und ja, wie es jetzt am Ende so gekommen ist, mache ich Halloween dann doch einen Stream. Also beziehungsweise eigentlich sogar den Sonntag vor Halloween, weil Halloween ist ja am 31.
Ja.
Und den Sonntag streame ich sowieso. Ne? Am 30. streame ich sowieso, da mache ich meinen DJ-Stream. Das mache ich ja jeden Sonntag. Und ich werde aber, um einfach mir ein bisschen zusätzlich noch Zeit zu schenken und eventuell ein Spiel zu spielen, was ein bisschen länger, ein bisschen mehr Spielzeit erfordert, werde ich an dem Sonntag nach meinem Stream direkt mit Horror-Content weitermachen, mit dem Horrorspiel anfangen. Schon mal 3-4 Stunden oder so. Dass, falls ich das Spiel nicht schaffe, es durchzuspielen, ich an Halloween selbst noch weiterspielen kann abends.
Ja.
Welches Spiel das sein wird, weiß ich allerdings bis heute nicht. Ich habe 4 Optionen, die kann ich getrost einfach hier im Podcast jetzt mal nennen. Weil,
ja, nennen Sie mal.
Weil der wird eh erst rauskommen, wenn...
Ja, stimmt, du kannst ja niemanden spoilern. Ja.
Genau, ich kann niemanden spoilern.
Du kannst nur mich spoilern, aber es ist okay.
Also ich habe da tatsächlich an... also zum einen Resident Evil 1 Remaster, das HD Remaster.
Möchte ich auch noch spielen.
Auch wenn ich Resident Evil jetzt nicht unbedingt so als krasses Horror-Game empfinde.
Ja, ist glaube ich so eine Mixtur aus Action und Horror.
Ja, nichtsdestotrotz habe ich das mit reingenommen, weil ich auch die Remakes von Resident Evil 2 und 3 in meiner Steam-Bibliothek habe und die später irgendwie auch nochmal im Stream spielen.
Ja, und
wollen,
Teil
oder?
4 kommt ja jetzt auch demnächst als
genau,
Remake
raus. Genau, wird auch geremastert.
Remake,
ja stimmt. Fehlt nur noch, dass Resident Evil 5 dann auch noch mal remaken. Irgendwann.
Aber ich glaube, Resident Evil 5 ist ja eigentlich noch gar nicht so alt. Also ich glaube, das kann man auch heute noch sehr, sehr gut spielen.
The Last of Us war auch nicht alt.
Ja, aber das ist ja was anderes. The Last of Us war ja ein Spiel, ein Vorgänger. Bei Resident Evil hast du ja eine ganze Reihe an Spielen.
Die also müssen ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Remake gibt.
Aber eigentlich müssten sie vorher Resident Evil 1 theoretisch mal remaken. Aber ich glaube, das machen sie nicht, weil Resident Evil 1 noch so diesen Klassiker-Faktor hat.
Genau.
Mit der Kameraführung und so.
Das befürchte ich auch fast. Auch wenn mir ein Remake da so im Stil von dem Remake von dem zweiten Teil auch echt gut gefallen würde, glaube ich.
Ja. Es wär die Frage, wenn man jetzt Resident Evil 1 remaken würde, dabei aber nicht auf die freie Kamera setzt, sondern weiterhin auf die festen Kameras, ob das funktionieren würde als Remake. Das heißt, in schöner Optik, aber mit fester Kameraposition. Also die Steuerung wäre quasi am Ende dieselbe. Nur optisch wäre es aufgewertet. Ist die Frage, würde das funktionieren? Oder würden die Leute da sagen, nee, dann spiele ich es lieber im Original?
Ich weiß es nicht.
Weil ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich wissen es die Entwickler auch nicht, deswegen machen sie es nicht.
Ja, okay. Könnte ein gefährlicher Zug sein, das zu remaken auf jeden Fall. Ich meine, okay, es ist schon sehr krass, und das kam bei mir zum Beispiel auch nicht gut an, dass die in dem HD-Remaster ich nenne sie jetzt mal Intro-Sequenz, ne, die halt auf die Story halt so ein bisschen, die Story so ein bisschen ankündigt, dass sie die jetzt komplett computeranimiert haben, weil im Original, ich habe ja das PS1-Spiel noch hier sogar, im Original sind das richtig abgefilmte, sind es echte Schauspieler, mit denen da hantiert.
Ach, echt?
Ja.
Okay. Ja, okay. Ja, klar, es ist immer schwierig, was schon da ist, nochmal neu aufzulegen. Aber das, was ich von Resident Evil 4 zum Beispiel gesehen habe, das sah schon echt geil aus. Das sah schon wirklich geil aus. zum Beispiel.
Ja. Ja. So, ja, das ist auf jeden Fall die eine Option. Mhm. Aber ich habe ja vier. Mhm. Dann habe ich, das habe ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft. The Beast Inside heißt es, genau. So,
habe ich auch schon mal gehört.
Ja, das war im keine Ahnung, war irgendwie so, hatte 80% Rabattangebot bei Steam. Da dachte ich, das ist für mich.
Bei Horrorspielen aber tatsächlich öfters mal so. Ja. Ich habe da ja auch Outlast gekauft, irgendwie mit 90% Rabatt. Das hat am Ende statt 20 nur 2 Euro gekostet. Also.
Mhm. Ja. Das wäre tatsächlich Option 2. Habe ich schon mal angespielt. Spielt sich auch nicht schlecht. Aber ich habe, keine Ahnung, halbe Stunde oder so. Und es gab noch keinen Jumpscare. Und deswegen wäre das auf jeden Fall noch mal eine Option, das halt wirklich richtig zu spielen im Stream.
Ja. Aber so Jumpscares braucht es auch nicht unbedingt. Das, ich
möchte
nachher
aber gerne
noch mal,
Jumpscares haben.
Ah, okay. Ich werde es aber nachher noch mal aufgreifen in einem anderen Spiel, das ich nennen werde. Aber ja, für weiter aus.
Jumpscares auf jeden Fall sind für mich eigentlich vonnöten, wenn ich schon Horrorstream mache. Und da wäre halt Resident Evil würde da eigentlich auch schon wieder rausfallen. Weil das ist für mich eigentlich kein Jumpscare. Bietet für mich keinen Jumpscare-Faktor mehr, weil ich kenne es schon. Mm. Ich kenne es halt. Ich habe es schon durchgespielt.
Ja.
Zwar auf der PS1, aber das wird ja nicht viel anders sein. Nichtsdestotrotz ist meine Option Nummer 3 ist Amnesia. Der erste Teil von Amnesia. Hast du, glaube ich, neulich auch erst gespielt.
Das ist das, was ich vorhin gerade gemeint habe, von wegen Jumpscares sind nicht unbedingt vonnöten.
Ja.
Weil Amnesia, dann kann ich das ja jetzt direkt mal aufgreifen. Ich habe Amnesia nämlich gespielt im Stream. Mhm. Den ersten Teil, Dark Descent, aufgeteilt auf 2 Streams, weil es schon ein recht langes Spiel ist. Also Spielzeit so 8 bis 10 Stunden.
Okay.
Aber dieses Spiel setzt den Horror, den das Spiel rüberbringt, nicht durch Jumpscares in Szene, sondern durch Atmosphäre. Also es ist quasi so, dass wenn du das spielst, du stehst schon unter Stress, aber es ist jetzt nicht so, dass dir da alle 5 Minuten ein Jumpscare vor die Nase gesetzt wird.
Ja, das ist bei Layers of Fear ja auch nicht, aber gab halt
bei so. Outlast ist es aber so zum Beispiel. Und deswegen habe ich aber auch Outlast, es wurde recht schnell nämlich langweilig, weil du gewöhnst dich halt irgendwann an diese Jumpscares. Und wenn du dann halt den 20. Jumpscare vorgesetzt bekommst, dann irgendwann, geht der Reiz halt verloren. Und bei Amnesia ist es tatsächlich so, das sind die Rätsel in dem Spiel, sind sehr, sehr schön. Und das baut so eine Atmosphäre auf, dass du dauerhaft Angst davor hast, dass ein Jumpscare kommt, aber vor allem dadurch, dass eben fast nie einer kommt, du aber weißt, dass einer kommen kann, lässt dich das, sag ich mal, so vom Druck her nie so richtig los, weil in den meisten Situationen kommt zwar keiner, aber es kommen trotzdem welche. Und dadurch bist du immer wieder öfters mal in so einem Modus, wo alles so recht gechillt und ruhig ist, du machst so deine Rätsel, alles ist okay und so, und dann bam, und dann knallst voll rein, und dann bist du halt, also ich habe einige Male richtig geschrien bei Amnesia, weil es halt wirklich aus dem Nichts kam. Und aber trotzdem, es nicht so war, es war stressig, aber auch nicht nervig. Weil ich bin sehr schnell bei Horrorspielen genervt, wenn sie mir einfach die ganze Zeit mich erschrecken wollen, so mich gar nicht mehr in Ruhe lassen. Irgendwann nervt es. Und bei Amnesia war es einfach eine richtig schöne Mixtur. Deswegen hat es sehr, sehr gut für mich funktioniert. Und obwohl ich kein Horrorspiel-Fan bin, hat mir das trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Also Amnesia ist so eins der besten, auch wenn ich nicht so viele Referenzen habe, aber eins der besten Horrorspiele, das ich bislang gespielt habe.
Das ist gerade irgendwie blöd hier mit meiner Kamera, ne? Ich stehe jetzt auch unter Stress, weil ich bin gleich weiß.
Ja,
wenn es noch heller drin
extrem.
Wird, dann bin ich gleich weiß. Vielleicht, Leute.
Okay, vielleicht machen wir an dieser Stelle kurz einen kleinen Cut und Basti hängt einmal kurz seine Fenster ab und dann ist besser.
Okay, da sind wir wieder. Ich habe mich gegen das Abhängen meiner Fenster entschieden und habe einfach nur die Kamera ein bisschen verdunkelt. Den ISO-Wert ein bisschen runtergekriegt.
Du leuchtest nicht mehr.
Ich leuchte nicht mehr. Das ist. aber es kann halt sein, dass es noch heller drin hier wird, dann mache ich sie halt nochmal runter. So.
Ja.
Wir waren gerade bei Amnesia.
Mhm.
Und du hast ja gerade erzählt, dass es nicht viele Jumpscares in dem Game gibt, aber
die es gibt, die
hauen richtig rein. Und irgendwie machst du mir das Game damit tatsächlich gerade sehr interessant.
Mhm.
Muss ich sagen.
Also ich kann es wirklich empfehlen. Ist ein tolles Spiel.
Aber wir reden hier auch von demselben Teil, ja? Den ersten?
Ja, Dark Descent, oder wie? The Dark Descent, ja, genau.
Gut, okay.
Genau. Ja, gut. Also da hast du auf jeden Fall meine Empfehlung.
Ja, okay. Ich habe nämlich noch eine Option und da kann ich jetzt wieder die Brücke schlagen zu etwas, was du gerade gesagt hast, weil du hast es schon erwähnt, das Spiel, ist nämlich Outlast. Und Outlast ist mein absoluter Endgegner, was Horrorgame angeht. Das ist mein absoluter Endgegner. Aber trotzdem war das auf Steam auch im Angebot, in einem Bundle mit dem zweiten Teil sogar.
Ja.
Für 5 Euro habe ich mitgenommen.
Ja, ich habe jetzt auch an dem Angebot auch mir den zweiten Teil geholt, weil das halt, ja, ist halt so für einen Horrorstream, ist halt Outlast ein ziemlich gutes Spiel.
Ja.
Aber ich muss sagen, der erste Teil von Outlast hat mir nicht gefallen.
Der erste Teil nicht?
Nee, also mir wurde jetzt auch öfters gesagt, dass der erste Teil der schlechteste ist von den ganzen Outlast-Spielen, die es da gibt. Es gibt ja jetzt auch bald einen dritten Teil oder es ist schon ein dritter raus, ich weiß gerade gar nicht. Ja, weil wie gesagt, Outlast 1 zieht sich in meinen Augen. Die ersten ein, zwei Stunden sind ganz, 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 ganz schrecklich und man hat dauerhaft Angst und steht unter Stress. Also genau das, wo wahrscheinlich deine Community sich auch drauf freut. Aber der Rest vom Spiel ist dann halt einfach, ja, es wiederholt sich alles. Es ist, das Problem ist bei Outlast, was mich am meisten gestört hat, du hast eine Aufgabe, du sollst von Punkt A nach Punkt B laufen und bevor du es mal schaffst, zu Punkt B zu kommen, kommen jedes Mal nach jedem zweiten Schritt irgendwie, hier fehlt dir ein Schlüssel, geh da irgendwo auf Schlüsselsuche, dann musst du wieder irgendwie zwei Stöcke runter, dann musst du da einen Schlüssel holen, ach fuck, der Schlüssel ist doch runtergefallen, dann musst du wieder woanders hin, dann gehst du dahin, ja gut, hier, das Tor ist jetzt verschlossen, dann gehst du zurück zur ursprünglichen Tür, wo du durch wolltest, oh, ja, die ist jetzt eingestürzt, jetzt kommst du doch nicht dahin, jetzt musst du nochmal einen anderen Weg laufen zu Punkt B und du läufst immer überall drumherum und die ganze Zeit hast du so dein Ziel vor Augen, du kriegst einfach überhaupt nichts von dem Spiel zurück, so im Sinne von mal Erfolgserlebnis, dass du mal Progress gemacht hast, weil dir bei jedem Schritt irgendwie Steine in den Weg gelegt werden und das dann alles in 5 Minuten Abständen von Jumpscares noch unterlegt wird und es nervt irgendwann einfach, es macht irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich hatte nach 3 Stunden, weil ich habe es in einer Nacht durchgespielt, letztes Halloween, also letztes Jahr. Und ich war wirklich froh, als es vorbei war. Es war am Ende, ich bin am Ende wirklich nur noch durchgerannt. Mich haben die Jumpscares komplett kalt gelassen, weil einfach ja der Reiz weg war. Am Ende hat es mich noch böse erwischt, weil ich da ein bisschen abgelenkt war, weil ich da gerade mit jemandem im Chat geredet habe. Aber ansonsten, ja, nach 2 Stunden ist so dieser Psycho-Horror-Zauber verflogen und du bist abgestumpft und denkst dir die ganze Zeit nur so, ja.
Endgegner
mache ich halt diese dummen Rätsel und versuche ans Ende vom Spiel zu kommen.
Endgegner habe ich halt gesagt, weil ich das auf der PlayStation 4 habe, PS4, das auch gespielt, angefangen habe zu spielen. Und ich glaube, das passiert schon in der ersten halben Stunde. Da gibt es halt einen Jumpscare, den ich erlebt habe, wo ich dann eigentlich nur noch weggelaufen bin aus dieser Szene und das Spiel danach sofort ausgemacht habe.
Ja.
So ein Schiss hatte ich. So ein Schisser bin ich.
So ging es mir aber auch. Also ich habe auch die ersten 2 Stunden waren blanker Horror. Was ja cool war. Also das war tatsächlich, also was heißt was cool war? Das ist ja das, was man mit so einem Horror-Stream gerne auch haben möchte. Ja. Aber ja, hinten raus, vielleicht, keine Ahnung, wenn man sich's auf 2 Streams aufteilt, vielleicht wirkt's dann anders, aber so am Stück durchgespielt, hat seinen Zauber verloren nach der Hälfte. Und dann war die zweite Hälfte war, ja, anstrengend. Einfach nur anstrengend, aber
ist
nervig.
Aber ist jetzt nicht so, dass in der zweiten Hälfte keine Jumpscares mehr kommen?
Nee. Aber ich hatte mich halt dran gewöhnt. Ich habe mich nicht mehr erschreckt. Das war halt einfach nur so, ah ja, da ist wieder einer und jetzt kommt bestimmt ein Jumpscare. Ja, natürlich kommt einer, weil es halt einfach absehbar war. So, du stumpfst halt einfach so am Anfang, machst du dir ins Hemd und willst am liebsten zu Mami. Und dann in der zweiten Hälfte bist du so abgestumpft, weil dir die Jumpscares so ins Gesicht schmeißen, dass du dir nur denkst, ja, komm, ich weiß, dass hinter der Ecke ein Jumpscare ist, hau ihn raus. Ja, okay, wusste ich, dass da einer war, ha, 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 witzig, er hat mich erschreckt, ha, ha, und dann machst du weiter. So, das ist so ein bisschen das Ding.
Ja gut, aber da ist ja jeder Mensch anders.
Ja, klar. Ja, ich kann natürlich, wie gesagt, ja auch nur aus meine Meinung sagen. Und
wie es bei mir ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass bei Layers of Fear, da gab es, glaube ich, 4, 5 richtig krasse Jumpscares auch. Und aber auch alle ganz natürlich aufs Spiel verteilt. Ne? 4 bis 5 Stunden Spielzeit hatte ich. Und ja, das war schon, haben schon reingehauen.
Ja, so Jumpscares können ja auch lustig sein. Ja. Also bei mir ist meistens so, ich schreie und dann lache ich anschließend. Ja. Ja, okay. Dann bin ich mal sehr gespannt.
Das wäre auf jeden Fall meine vierte Option. Ja. Aber also eigentlich habe ich immer auf The Beast Inside tendiert, weil ich mir das extra für den nächsten Stream gekauft habe, quasi.
Ja.
Nach Gründonnerstag dann. Aber du hast mir jetzt Amnesia schon irgendwie.
Also mich würde ja tatsächlich, am meisten würde mich tatsächlich Outlast bei dir interessieren. Einfach um zu sehen, ob du das genauso empfindest wie ich.
Ja?
Gerade wenn du auch sagst, es ist so dein Endgegner. Aber eigentlich sind gerade die Spiele, vor denen man so am meisten Respekt hat, sind eigentlich gerade die besten so, würde ich mal sagen.
Eigentlich müsste ich Outlast auch spielen, weil das wirklich, das wäre für mich halt schon alleine daher ein Erfolg, es zu spielen. Weil ich halt in der Vergangenheit halt wirklich davor weggelaufen bin von dem Spiel.
Deswegen, also ich sehe eher Outlast bei dir, aber am Ende entscheidest du das ja dann natürlich. Ich bin mal gespannt, was es dann am Ende wird.
Wie gesagt, ich weiß es selber noch nicht, aber ich werde es wahrscheinlich morgen einfach spontan entscheiden.
Ja. Ich meine, du kannst ja dann nochmal fragen hier bei deinen Leuten, die da sind, auf was, wo denn die Lust so hingeht.
Ja.
Vielleicht erwähnst du nicht, dass Outlast dein Endgegner ist, weil sonst haben alle besonders darauf Lust.
Ja.
Ja, um ein bisschen im Horror-Dings zu bleiben, weil hier Schocktober habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Wie gesagt, Amnesia habe ich gespielt über zwei Streams hinweg. In meinem letzten Stream habe ich mir mal wieder ein bisschen seichteren Horror in Anführungszeichen ausgesucht.
Ich weiß auch, worauf du zu sprechen kommst und ich bin sehr neugierig.
Ja, also ich wollte nicht nochmal so ein Amnesia-Ding haben, weil es ist schon anstrengend, so Horrorspiele zu spielen. Ich kann das, wenn 3 Wochen am Stück immer Horror in der Form von Amnesia, muss nicht unbedingt sein. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen was Seichteres, aber schon so ein bisschen in dieser Horrorschiene bleiben. Deswegen habe ich mir den Indie-Titel Little Nightmares ausgesucht. Den habe ich in der Vergangenheit schon mal angespielt, aber ist schon Jahre her, deswegen konnte ich mich da nicht mehr dran erinnern. Und ich muss sagen, dass es ein gutes Spiel ist, weiß man, glaube ich. Durch Little Nightmares 2 hat es, glaube ich, nochmal so richtig schön eine Bühne bekommen, das Spiel. Aber auch der erste Teil ist wirklich richtig, richtig schön. Horror in Anführungszeichen, weil ja es nicht so darauf abzielt, dich super zu erschrecken oder dir Angst zu machen. Aber es hat schon eine sehr bedrückende Atmosphäre, muss man sagen. Also du läufst da so als kleines Kind, Gnom, Kobold oder was auch immer du bist, so im gelben Regenmantel, so durch die Welt, durch so schlauchige Level, musst Rätsel lösen. Darum geht's eigentlich immer den Weg nach vorne zu suchen. Mal musst du irgendwo hochklettern, mal musst du irgendwo eine Kiste verschieben, mal musst du an einem Schalter ziehen und so. Das wiederholt sich recht häufig, bleibt aber trotzdem abwechslungsreich, weil es halt immer wieder verschiedene Szenerien sind, in denen du dich bewegst. Und gleichzeitig hast du immer wieder in jedem Kapitel, also es gibt so 6 Kapitel in dem Spiel, ich habe die ersten 3 jetzt gespielt, hast du in jedem Kapitel so ein Hauptgegner oder so ein Hauptschwerpunkt, der dich durch das komplette Kapitel begleitet. Und das sind halt teilweise so Wesen, nenne ich es mal, die dich verfolgen. Das heißt, du hast immer mal wieder so Stealth-Passagen, wo du dich dann an denen vorbeischleichen musst, um durch den Raum durchzukommen, weil da zum Beispiel eine Tür ist, da musst du einen Schlüssel finden. Da war zum Beispiel so ein Koch, ja, mit so einem großen Küchenmesser, das doppelt so groß ist wie dein eigener Körper. Und der Schlüssel lag halt auf dem Tisch neben seinem Fleisch, das er gerade geschnitten hat. Dann musstest du halt im nächsten Zimmer irgendwie die Fleischverarbeitungsmaschine anschalten, dass er dahin eilt und sich das anguckt und dir dann schnell den Schlüssel vom Tisch nehmen und zur nächsten Tür eilen zum Beispiel. Solche Sachen. Und ja, du stehst die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck. Es ist auch gar nicht so einfach. Also ich hatte immer mal wieder so ein paar Passagen, wo ich echt 5-6 Mal gestorben bin, bevor ich es dann geschafft habe. Aber ja, es sind schöne Rätsel. Es ist leicht verständlich. Du musst nicht ewig lang rumsuchen, sondern es ist meistens recht selbsterklärend, was zu tun ist. Nur die Ausführung ist manchmal gar nicht so einfach.
Okay.
Und ja, es macht Spaß. Es ist schön und gibt einem schon so ein bisschen vielleicht für jemanden, der so ja, ein dünnes Fell hat, was Horror angeht, ist vielleicht so ein Spiel genau das Richtige, um mal so ein bisschen in diese Gruselwelt einzutauchen, wenn man keinen Bock hat auf so Hardcore-Horror wie Outlast zum Beispiel.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Little Nightmares ist ein Spiel, was mich sehr, sehr interessiert, weil es halt ein Sidescroller ist, so im Kern.
Genau. Ne?
Und ich Sidescroller halt echt gern habe. Ich mag Sidescroller wirklich gern.
Ja. Aber man muss auch sagen, es hat auch Tiefe. Also du kannst auch in den Raum reinrennen. Zwar geht die Kamera nicht mit, aber du kannst auch so ein bisschen in die Tiefe gehen.
Das ist ja okay. Also das.
Ja. Ja.
Finde ich jetzt nicht schlimm.
Nee, also ich muss auch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste. Es gibt ja auch noch 3 DLCs. Ich habe mir sagen lassen, Motte war nämlich kurz im Stream und der hat mir dann die Info gegeben, dass so das Hauptspiel ungefähr 6 Stunden dauert und die DLCs, die 3 zusammen auch nochmal 5 Stunden und der zweite Teil auch nochmal 10 Stunden geht. Also du kannst da gut 20 Stunden in Little Nightmares 1 und 2 plus DLCs auf jeden Fall verbringen. Ja.
Hört sich gut an.
Ja. Und ja, ist halt super, super schön umgesetzt. Ich meine, wer Trailer gesehen hat von Little Nightmares 2, weiß ja ungefähr, um was für Wesen es sich da dreht. Ich meine, wir werden es jetzt auch im Gameplay sehen, dass ich einbinde, womöglich. Ja, aber ist auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel und hat Bock gemacht. Und ich freue mich da, das jetzt auch über den Schocktober hinweg noch so ein bisschen weiterzuführen.
Ja, das ist, wenn man jetzt vom heutigen Standpunkt ausgeht, an dem Tag, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist der Schocktober ja schon fast vorbei.
Ja, ne? Ja, kommt quasi nur noch Halloween.
Ja.
Ja. Und dann habe ich noch ein Spiel mitgebracht für heute, von dem ich gerne erzählen würde. Und das könnte auch sehr interessant für dich sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also jetzt mal fernab von Horror. Das ist ein Spiel, das habe ich privat gespielt, also nicht im Stream. Und zwar geht es um das Spiel Voice of Cards. Ich weiß nicht, hast du schon mal von dem Spiel gehört?
Voice of Cards?
Cards, ja, also Karten. Voice of Cards.
Nee, habe ich, glaube ich, noch nicht von gehört. Nee.
Ist von Square Enix, ist ein Rollenspiel, das optisch an ein Tabletop Dungeons and Dragons Spiel angelehnt ist. Das heißt, dein komplettes Spiel besteht nur aus Karten. Deine Protagonisten oder deine Spieler, die du spielst, sind auf einer Karte gedruckt und bewegen sich auch nicht, sondern Dialoge finden statt, indem die eine Karte und die andere Karte angezeigt werden und ein Erzähler quasi alles widerspiegelt. Also es ist wie ein Pen-and-Paper-Spiel, dass alles, was du siehst, empfindest und so, alles von dem Erzähler erzählt wird, der immer selbe. Das heißt, der gibt die Dialoge wieder, der gibt die Dinge, die die Charaktere sehen, widerspricht dann halt hier so davon, hier, du trittst in die Stadt ein und du siehst viele Menschen auf dem Marktplatz stehen und du fragst dich, wo du jetzt die Informationen herbekommen könntest, die du brauchst, um weiter voranzukommen. Sowas sagt der Erzähler dann zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant finde. Und es ist halt vom Gameplay her so ein rundenbasiertes Kämpfen, also dieses typische alte Final Fantasy System. Du hast Fähigkeiten und nach wählst du die halt aus. Das wiederholt sich recht schnell, wird ein bisschen langweilig, weil du nicht so diese Gameplay-Tiefe hast.
Ach, du hast es schon gespielt?
Ja, ich hab's schon durchgespielt.
Ach,
davon gibt's 3 Teile und ich habe den ersten Teil jetzt durchgespielt.
Okay.
Raw of the Dragon heißt, glaube ich, der erste Teil. Und ja, das wiederholt sich so ein bisschen, aber ansonsten ist es super, super cool gemacht, weil du auch so quasi die Welt, durch die du läufst, du hast dann wie so eine Schachfigur, wo du dann eben von Karte zu Karte läufst und so dann nach und nach das komplette Spielbrett aufdecken kannst.
Ja.
Und es ist einfach wunderschön gemacht, man sieht es auch im Gameplay, was ich da eingebunden habe. Es ist sehr faszinierend, in was für eine Richtung das geht, weil es halt schon so ein bisschen Tabletop-Simulator mäßig dir wie so ein Brettspiel vorkommt und auch von den Kämpfen her so eine Zufallskomponente dabei ist, wie bei Dungeons and Dragons, dass du würfeln musst auf deine Aktion. Hier würfel eine 4 oder höher, um den Gegner einzufrieren oder zu paralysieren oder so. Und dann würfelst du halt, du hast für deine einzelnen Aktionen, die du bringst, so Kristalle, die du quasi nehmen musst, um Aktionen auszuführen. Das halt alles auf so einem. Also wenn so ein Kampf losgeht, wenn du in der Welt läufst, bist du auf einem Tisch, wo die ganzen Karten liegen, dann triffst du irgendwie auf Gegner und dann kommt so ein extra Tisch, der auf den Tisch draufgestellt wird, wo dann eben die Kämpfe stattfinden. Also es ist super interessant gemacht. Die Erzählweise mit dem Erzähler, der quasi einfach alles wiedergibt an Dingen, die in der Welt passieren, was dein Charakter denkt, die Konversation und alles.
Und auch in den Kämpfen selbst, gibt er das auch wieder?
Da kommentiert er manchmal ein bisschen was, aber da machst du quasi einfach, da kommt nach und nach deine Charaktere dran und dann kannst du halt auswählen, welche Aktionen die ausführen sollen.
Ach so.
Also so richtig kommentiert wird es nicht, aber das braucht's auch nicht. Das würde tatsächlich eher stören, denke ich, weil du ja im Kämpfen möchtest und nicht dann die ganze Zeit irgendwelche Geschichten hören willst. Das Einzige, was so ein bisschen stört, also Spielzeit, ich würde sagen so 10 bis 15 Stunden, ungefähr.
Mhm.
Was so mit der Zeit ein bisschen stört, ist, dass es sehr gemächlich ist. Also du musst dir schon viel Zeit nehmen, weil jede Aktion, wenn du läufst, wenn du eine Aktion auswählst, wenn der Erzähler was erzählt, es ist alles sehr, 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 sehr langsam. Also wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, dann fängt es sehr, sehr schnell an, dass du sagst, okay, jetzt komm, red doch mal ein bisschen schneller und so, weil er schon ja sehr entspannt die Dialoge von sich gibt. Ich fand's aber cool. Also ich fand's richtig entspannt. Ich habe mich hier auf meinen Sessel gechillt und habe die Geschichte genossen, die er mir da erzählt hat. Ich habe es auf Englisch gestellt, weil der Erzähler halt auch auf Englisch spricht. Und im Deutschen hatten die Charaktere irgendwie auch andere Namen. Was total doof war, wenn man, keine Ahnung, wenn er von einer Melanie spricht, aber auf der Karte steht Laura drauf. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Deswegen habe ich das Spiel komplett auf Englisch dann umgestellt. Auch wenn man da natürlich verständnistechnisch manchmal eventuell ein paar Probleme bekommen könnte, obwohl ich alles ganz gut verstanden habe. Aber ja, das war ein bisschen doof. Ansonsten hätte ich es auf Deutsch gelassen. Aber dass die Namen andere sind als die der Erzähler nennt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Was auch überhaupt keinen Sinn macht für mich, wieso man diese Entscheidung getroffen hat, die deutschen Charaktere umzubenennen. Aber das sei mal dahingestellt, die Story ist jetzt keine krass tiefgreifende, wie man sie vielleicht von Square Enix gewöhnt ist, sondern schon recht seicht. Aber hat trotzdem so den ein oder anderen Twist, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Also man kann sich da auch überraschen lassen. Und ich freue mich, die anderen zwei Teile noch zu spielen, also weil die wahrscheinlich ähnlich aufgebaut sein werden.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Square Enix eigentlich noch nie, die haben noch nie was Schlechtes gemacht.
Ja, also, nee, ich glaube auch nicht.
Square Enix, es gab irgendwie noch nie wo ich gesagt habe, boah, das ist aber schwere Kost oder so. Mhm. Klar, Final Fantasy, jetzt muss ich lügen, 14, der Online-Teil? Ist ja 14, ne?
Ja.
Den packe ich nicht an, weil ich mit MMORPGs generell nicht so die Berührungspunkte habe.
Ja, aber generell kann man ja sagen, dass das ein gutes Spiel ist, auch wenn man jetzt sagt, vielleicht das Genre ist jetzt halt gerade nichts für mich.
Ich habe es mir mal angeguckt, einen Test, gab damals einen Testmonat, als ich mir das runtergeladen habe, gespielt habe und ja, das ist auch optisch echt schön. Ja. Und auch die Rassen, die du auswählen kannst. Es gibt so eine katzenartige Rasse, glaube ich. Weiß gar nicht, wie die sich nennt.
Ja, das ist direkt Skyrim-Vibes.
Ja. Und echt, also ist schön. Also das ist auch, es ist schön designt, ein sehr schön designtes Spiel, aber nichts für mich aufgrund des Genres.
Ja, aber ich habe auch, also ich bin auch Square Enix-Fan, muss ich sagen. Also ich finde auch alles, was die machen, cool. Ja. Und das Voice of Cards ist halt jetzt echt nochmal so ein ganz anderes Spiel. So, also klar, von der Art her grundbasiertes RPG. Aber trotzdem, so durch dieses Tabletop Dungeons and Dragons Style-Ding ist es schon wieder was Besonderes und es gibt auf Switch eine Demo, das ist vielleicht noch ganz cool und erwähnenswert, wo sich auch andere Entwickler mal eine Scheibe von abschneiden könnten. Auf der Switch gibt's eine Demo, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, hab's mir dann jetzt aber auf der PlayStation gekauft, weil es da im Angebot war. Die Demo ist kein Auszug aus dem originalen Spiel, sondern die Demo ist quasi so eine Art Story-Erweiterung für das Hauptspiel. Das heißt, ich kann jedem, der Interesse an Voice of Cards hat, empfehlen, erstmal die Demo zu spielen, weil du da nochmal eine andere Perspektive auf die Geschichte gewinnst, als wenn du nur das Hauptspiel spielst. Was super schlau ist, finde ich, dass quasi die Demo wirklich nur eine Vorgeschichte zum eigentlichen Spiel ist.
Also im Prinzip so ein Prequel.
Theoretisch, ja. Eine Dreiviertelstunde oder so geht. Aber es ist quasi so, es erzählt es erzählt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte der Antagonisten. Was super cool ist, muss man sagen. Weil die, wenn du das Hauptspiel anfängst, dann bist du spielst da auch einen kurzen Moment quasi mit den Antagonisten im Tutorial, um zu sehen, wie das Spiel funktioniert. Aber sie sind dann ganz schnell die Antagonisten. Und um die geht's eigentlich nicht. Aber durch die Demo hast du ein bisschen mehr Background-Wissen über die, wo die herkommen, warum sie das denn machen, warum sie an der Stelle sind, wo sie sind. Mhm. Also du erlebst quasi, genau, im Hauptspiel wird gesagt, die haben ein Relikt für die Königin besorgt. Ja, das passiert im Tutorial hier. Und die übergeben das dann quasi. In den ersten 5 Minuten übergeben sie dann das Relikt. Aber wie sie das Relikt gefunden haben, wird in der Demo erspielst du quasi das, wie sie das Relikt gefunden haben. So. Und dabei erfährst du halt auch ein bisschen mehr über ihre Hintergrundgeschichte. Mhm. Was super cool ist so vom System her, einfach zu sagen, ey, die Demo ist so ein kleiner, optionaler Story-Auszug, der nicht im Hauptspiel vorkommt. Und nicht einfach irgendein Ausschnitt aus dem Spiel. Und das fand ich echt cool. Das fand ich echt cool. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie das auf die Art und Weise gelöst haben.
Müsste ich vielleicht auch mal reingucken.
Ja, also wie gesagt, auf der Switch. Die Demo kostenlos vom ersten Teil. Und dann, wenn es dir gefällt, ich habe es auch schon im Stream so ein bisschen beworben. Ja. Da haben auch schon ein paar Leute gesagt, oh ja, sie werden sich das mal runterladen, weil es echt spannend klingt.
Nee, auf jeden Fall. Also ich werde mir das, glaube ich, mal angucken. Ist das exklusiv auf der Switch?
Nee, auf der PlayStation gibt es auch.
Ach so.
Ja.
Ja, dann muss ich mal gucken, ob es auf PC auch gibt.
Bestimmt. Ich glaube schon.
Mal gucken.
Ja. Aber ja, auf jeden Fall, das Spiel habe ich privat durchgespielt und ist schön. Ist jetzt kein Ding Game of the Year Spiel, aber es ist ein schönes Spiel und hat mal ein bisschen was anders gemacht.
Jawohl.
Ja.
Ja. Ja, aber ansonsten bei mir, ich spiele viel Multiversus, aber da habe ich ja schon drüber gesprochen. Ja. Ich warte eigentlich noch auf den Ranked-Modus, der irgendwie noch nicht draußen ist. Vielleicht kommt das irgendwie nach Halloween mit dem nächsten Patch oder was, oder nach Season 1, weil wir stecken doch in Season 1 bis Mitte November. Aber ich spiele es halt immer häufiger, schmeiße ich es mal an. Immer nur für ein paar Runden, aber halt immer öfter.
Okay.
Also mal so, gerade auch hier.
Ja, DualSense. Ja.
Macht halt wirklich Spaß, den in der Hand zu haben und ein bisschen zu daddeln, auf jeden Fall. Und ich habe so für lange Spiele nehme ich mir momentan nur Zeit im Stream selbst. Und da spiele ich ja momentan Horizon Zero Dawn.
Ja.
Immer noch. Und da werde ich auch noch ein paar Wochen spielen, glaube ich.
Ich glaube auch. Da bin ich mal gespannt, was du am Ende sagen wirst, wenn du es dann durchgespielt hast. Da können wir ja dann da nochmal, wenn du es durchgespielt hast, können wir das nochmal aufgreifen.
Ja.
Und dann da nochmal drüber reden.
Ja, brauchen wir jetzt auch nicht weiter thematisieren, weil da habe ich auch schon drüber gesprochen.
Ja. Ja, okay.
Ansonsten gibt's ja noch ein Thema, da wollten wir beide drüber sprechen, ne?
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Need for Speed Unbound.
Ja.
Und sprechen da mal drüber.
Wurde ja revealed vor 2 Wochen.
Ich glaube, der erste Trailer ist schon ein bisschen länger her tatsächlich. Ich glaube, es kam jetzt ein neuer Trailer vor 2 Wochen, meine ich.
Nee, der erste Trailer ist auch noch gar nicht so alt. Der Gameplay-Trailer zum Beispiel, der kam schon ein paar Tage später.
Okay.
Das war nicht so.
Ja, okay,
dann. Dass der Name Unbound sein wird, das weiß man erst seit ungefähr 2 Wochen, glaube ich jetzt.
Ach so. Na gut, da habe ich das wahrscheinlich falsch im Kopf.
Ja.
Ja, Basti, dann erzähl doch mal, was ist denn deine Meinung zu Need for Speed Unbound?
Würde da gerne mal ein bisschen weiter ausholen jetzt einfach. Mhm. Einfach um die Serie auch einfach mal zu würdigen, weil die Serie stand im letzten Jahrzehnt, sag ich mal, massiv unter Kritik. Nicht zuletzt hatte EA da auch selber die Früchte zu tragen. Die
Verantwortung dafür.
Verfaulten Früchte halt, ne? Also die haben halt sehr viel sehr häufig falsche Entscheidungen getroffen, was die Serie angeht, haben dann eine Zeit lang das Studio Ghost Games an der Serie arbeiten lassen, die halt ein Teil nach dem anderen Jahr für Jahr rausgebracht haben und einfach irgendwann nichts mehr bei rumkam. Und ich glaube, die hatten auch ein bisschen Zeitdruck immer, das zu sagen, hier, wir brauchen jedes Jahr ein neues Need for Speed, wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Need for Speed. Wenn du ein Need for Speed supportest, kann das auch über 2 Jahre hinweg
länger
aktiv bleiben.
Ganz ehrlich, wenn das einen guten Online-Modus hat oder so, dann kannst du das noch viel länger supporten.
Richtig.
Ja.
Jedenfalls wurden da viele falsche Entscheidungen getroffen, wahrscheinlich, also sowohl seitens EA als auch den Entwicklern Ghost Games mit Sicherheit.
Mhm.
Der letzte wirklich gute Titel in meinen Augen war eigentlich Need for Speed Most Wanted.
Du meinst den ersten Most Wanted, nicht das Remake von Most Wanted.
Ich meine das erste
Most
Wanted. Das hatte seinen Release damals auf Xbox 360 und
PlayStation 2.
PS2, genau.
Ja.
Aber auf der Xbox 360 war das halt ein richtig gutes Spiel.
Mhm. Ich habe, glaube ich, am PC damals gespielt tatsächlich.
Ja?
Ja. Also noch mit Tastatur bin ich gefahren.
Ich habe es auf der Xbox 360 gespielt und auch wirklich, habe ich auch durchgespielt damals.
Mhm.
Ich muss jetzt natürlich noch was erwähnen. Gab es ja dann noch das Undercover.
Ja.
Ne? Need for Speed Undercover, wo ich aber finde, das ist vom Gameplay nicht so gut gewesen. Undercover war aber durch den Soundtrack halt in meinen Augen nochmal Der Soundtrack hat dann halt nochmal ein bisschen was rausgeholt. Bei mir. Für mein Empfinden. Und gut, über Underground braucht man nicht sprechen. Das kam zwar weit vorher, beziehungsweise
nicht. Ja, gut, das einzig war Underground 2 und dann Most Wanted. Dann Most Wanted,
genau. Also diese drei Teile. Also Underground 2, muss ich sagen, habe ich tatsächlich gar nicht so hart, so gesuchtet. Aber den ersten Teil, weil das ist das erste
Spiel. Ja, bei mir war es direkt genau umgekehrt.
Für mich war es das erste Spiel, was ich auf der PS2 damals im Internet online gespielt habe, jemals.
Ja.
Das war richtig gut.
Ich denke, diese drei Teile, die sind auch maßgebend dafür, dass was Need for Speed heute an, sag ich mal, an Popularität gewonnen hat wegen ihrem Namen. Ich denke, diese drei Teile sind dafür verantwortlich. Weil alles, was danach kam, war halt nicht mehr so, ja, so krass. Also es war, ich sag mal so, Need for Speed waren nie schlechte Spiele. Aber sie waren dann auch, finde ich, so am Markt gegenüber den anderen Rennspielen, die so rausgekommen sind, haben die sich nie mehr hervorgehoben, in meinen Augen.
Doch schon. Denn was mir nämlich aufgefallen ist, und da wollte ich eigentlich gerade mal einhaken, weil, wie du es gerade gesagt hast, hört es sich fast schon so an, als würde ein sehr großer Hauptbestandteil eines ein Spiel aus der Need for Speed-Reihe sein, dass man die Autos tunen kann.
Nee, aber so meine ich das gar nicht. Nur weil man das dort konnte und das, sage ich mal, sehr, sehr gut dort umgesetzt war, war das für mich nicht das Hauptmerkmal, warum dieses Spiel so gut war. Die Spiele damals waren gut, weil sie sich einfach gut gespielt haben. Das hat einfach super funktioniert und die ganzen Spiele danach, ganz ehrlich, wenn ich so Need for Speed Payback und sowas oder Need for Speed Heat, die neuesten Ableger von der Need for Speed-Reihe spiele, das fühlt sich einfach scheiße an, die Autos zu fahren.
Die Frage ist halt, was, also die breite Masse, glaube ich, ich will jetzt Shitstorm auslösen oder so, aber es hört sich in den Medien immer so an, oder ich sag mal so, in der Öffentlichkeit, wenn Leute über diese Serie reden, hört es sich meistens wirklich so an, als würden die so diese Zeit von Underground mit Tuning und so weiter, das würden die sich zurückwünschen. Aber für mich ist ein Need for Speed eigentlich was ganz anderes. Need for Speed ist für mich mit Nobelkarren, um die in der Weltgeschichte umher zu cruisen, mit Ferraris, mit Lamborghinis, mit einem Ford GT90. Ne? Das waren nämlich so Autos, die du auf bei Teil 1 und 2 hattest. Teil 1, The Need for Speed. Das hieß noch The Need for Speed. Und Need for Speed 2. Das sind zwei Teile, die bei mir, die haben sich richtig in den Kopf eingebrannt, diese Teile. Und das Spiel, das war damals zu PS1-Zeit auch. Und das echt Tolle an diesem Spiel war, ist, dass du hattest nicht nur das Game, du hattest auch eine riesengroße Präsentation der Autos. Du hattest ein Werbevideo für die Autos, was speziell entwickelt wurde. Du hast einen Sprecher gehabt, einen sehr bekannten Sprecher, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der die Geschichte dieses Autos und auch der Marken halt ein bisschen erklärt hat. Wenn du, also so ein Showcase, du hast ein richtiges Showcase im Game gehabt. Das hast du heute leider alles nicht mehr. Aber das macht für mich ein Need for Speed auch aus.
Also das, was du jetzt gerade beschreibst, das hat zum Beispiel Gran Turismo 7 gemacht. Also da werden, ich sag, Gran Turismo 7 ist, spielerisch braucht man nicht drüber sprechen, extrem krass. Aber Gran Turismo 7 würdigt die Geschichte des Autos extrem und auch die ganzen Marken und die einzelnen Modelle und so weiter. Deswegen, das ist zum Beispiel in Gran Turismo 7 hast du das extrem stark.
Aber nur mit Textdialog oder auch mit Sprecher?
Ich glaube, Sprecher war keiner, oder? Nee, ich glaube, Sprecher gab es keinen.
Weil das gibt halt nochmal ein ganz anderes Bild, wenn du einen richtigen Sprecher hast, der diese Geschichte aufgreift von einem Auto oder von einer Marke.
Ich bin mal gespannt, wenn du mal Gran Turismo 7 spielst. Das wirst du ja auch machen, wenn du dann irgendwann eine PS5 hast. Ja, ich bin mal gespannt, ob du da den Vergleich ziehen kannst zu dem, was du jetzt gerade gemeint hast. Aber dass das Auto so krass gewürdigt wird, das fühle ich zum Beispiel bei einem Need for Speed Underground 1, 2 und Most Wanted gar nicht. Also da stand es ja überhaupt nicht im Vordergrund.
Nee, das meine ich ja. Und genau davon rede ich ja.
Aber das sind ja die Spiele, die Leute gut fanden.
Ja, richtig. Aber für mich, auch wenn ich das Spiel gut fand, aber für mich macht das kein Need for Speed aus. Das ist für mich, in meinen Augen ist das kein Need for Speed. Need for Speed ist so wie Teil 1 und 2 sein müssen. Need for Speed ist für mich so, wie ein Hot Pursuit sein soll, was 2010, glaube ich, rauskam. Oder zum Beispiel auch der Film. Auch wenn der Film in den Medien nicht gut, nicht hochgelobt wurde, aber ich fand, es war ein guter Film. Und für mich soll, muss das eigentlich ein Need for Speed sein. Mit Nobelkarren Rennen zu fahren.
Tja, dann weiß ich nicht.
Oder vor der Polizei wegzufahren.
Dann weiß ich nicht, ob du jemals nochmal glücklich wirst mit den neuen Need for Speeds, weil ich, also das ist ja schon lange Geschichte.
Ich sage nicht, dass mir ein Need for Speed Underground nicht gefallen hat. Das sage ich nicht. Ich sage nur, die Philosophie, ist das das richtige Wort? Ich komme gerade nicht aufs Wort.
Die Philosophie.
Die Faszination Need for Speed.
Ja.
Die Faszination Need for Speed fing für mich viel früher an, in den Teilen zu PS1.
Hm.
Eigentlich auch der dritte Teil noch. Das war ja der erste Hot Pursuit.
Ja.
Der von, ich glaube, 1996 oder so kam der raus. Drei sehr, sehr gute Spiele eigentlich. Absolut.
Hm.
Da ging es halt auch um wilde Verfolgungsjagden mit Cops und so weiter. Das war schon toll.
Hm.
Ein Need for Speed Underground habe ich auch, ich habe das auch bis zum Erbrechen gespielt. Und ich freue mich auch auf Unbound, weil die jetzt wirklich mal wieder versuchen, zumindest an Underground anzuknüpfen.
Es fühlt sich zumindest so an, als ob sie das versuchen würden. Obwohl ich mir auch nicht so richtig erklären kann, warum es sich so anfühlt, aber das, was man im Trailer gesehen hat, sah schon so Richtung Underground und Most Wanted aus.
Fakt ist, sie haben jetzt wirklich, es kommt auf jeden Fall so rüber, als hätten sie endlich mal auf die Community gehört.
Mhm.
Und machen da was oder haben jetzt was entschieden, was vielleicht nicht auf Köpfe zerbrechen stößt. Zumindest nicht so wie die letzten Teile.
Naja, schauen wir mal. Es kommt am Ende, für mich ist es bei einem Rennspiel, egal ob es ein Need for Speed ist, ein Gran Turismo oder sonst irgendwas, am Ende kommt es für mich hauptsächlich darauf an, wie spielt sich das Ding. Was will das für ein Rennspiel sein? Will es eine Simulation sein? Will es ein Arcade Racer sein? Und wie ist es umgesetzt?
Dass es sich gut spielen muss, das ist, steht außer Frage.
Naja, aber eben, das ist ja gerade mein Problem mit der Need for Speed Reihe, dass die letzten, und ich habe ja, sag ich mal, sehr, sehr viele mitgenommen in den letzten Jahren und habe sie gespielt, waren halt alle nicht gut. Die waren alle nicht gut umgesetzt. Die haben drauf gesetzt, Hauptsache Open World, Hauptsache irgendwelche Collectives, Hauptsache möglichst viele Autos reinklatschen in das Spiel und möglichst viel sammeln. Aber am Ende war es halt einfach stinklangweilig. Ja, jedes gut. Auto hat sich gleich gesteuert, jedes Auto
Viele Autos hast du ja auch im neuen Teil dann auch wieder, ne?
Ja, es kommt drauf. Es sind, glaube ich, gar nicht so extrem viel. Ich glaube, 130 oder
140.
So. 140. Wenn du halt guckst, ich glaube, bei dem Need for Speed Payback oder so, da hattest du, glaube ich, viel mehr. Noch viel mehr Autos.
Echt?
Ja. Aber es hat keinen Unterschied gemacht, welches du gefahren bist. Haben sich alle gleich gesteuert. Du hast am Ende, wenn du gegen die Banden geknallt bist, um abzuprallen in der Kurve, warst du schneller, als wenn du gebremst hast. Das sind alles solche Sachen, wo ich sag, nee, das ist einfach kein gutes Rennspiel. Das macht einfach keinen Spaß, das Schlimmste, der Gegenverkehr. Der war bei Payback, glaube ich, war der so arg dumm gemacht. Also dieser Gegenverkehr war so schlecht umgesetzt. Es hat mich so sauer gemacht. Es ist einfach, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr der Typ für so Need for Speed Spiele in der Art, aber Need for Speed Underground 2 und Most Wanted haben halt super funktioniert. Sie haben sich gut gespielt. Ich habe jetzt auch das Feedback bekommen von jemandem hier, der bei mir im Chat war. Als wir mal im Stream über Need for Speed Unbound und Need for Speed Underground 2 in diesem Zuge gesprochen haben, der hat sich Need for Speed Underground 2 nochmal runtergeladen und hat es mit Lenkrad gespielt und hat mir dann jetzt auch das Feedback gegeben, dass es sehr, sehr gut gealtert ist. Also es spielt sich immer noch unfassbar gut. Und ich finde, da haben sie irgendwie noch gewusst, wie man gute Rennspiele umsetzt, dass es tatsächlich Spaß macht, sich entweder nicht zu ernst nehmen und eher auf Arcade zu gehen, aber das in einer guten Art und Weise. Oder, keine Ahnung, wenn ich mich dran erinnere an sowas wie Need for Speed Pro Street, das war Krütze. Das war einfach nicht gut. Da haben sie versucht, in so eine Simulationsrichtung zu gehen, haben sie überhaupt nicht umsetzen können.
Soll ich dir sagen, warum Pro Street 1 und 2 entstanden sind? Weil sie da Slightly Mad Studios dran gelassen haben. Und Slightly Mad Studios war später bekannt für die Project Cars Serie.
Was auch nicht gut ist.
Doch.
In meinen Augen.
Doch, doch. Doch, doch. Also es sind sehr gute Simulationen.
Na, das sind Rennsimulationen.
Ja, du spielst ja auch mit Controller. Also nichts, keine Kritik an dich, aber wenn du mal ein Rennspiel mit Lenkrad spielst, in einem Rennsitz, dann erkennst du, ja, wirklich, aber, welche Rennsimulatoren gut sind und welche nicht.
Ja, aber darauf darf man ja auch nicht abzielen. Es sind am Ende Spiele, die zu 99% von Menschen mit Controller gespielt werden. Bei Gran Turismo 7 genau dasselbe. Das funktioniert auch mit dem Controller sehr, sehr gut.
Trotzdem, wenn ein Entwickler sagt, wir wollen eine Rennsimulation für Enthusiasten auf den Markt werfen, dann ist es so. Und Slightly Mad sind mit Project Cars, wollten die sowas machen und das war auch vollkommen legitim. Und das waren gute Spiele. Auch wenn sie sehr bugverseucht waren, zu Anfang insbesondere, waren das trotzdem sehr, sehr gute Spiele. Ich bin sogar in der Liga gefahren tatsächlich.
Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, aber ja, ist natürlich alles auch Zielgruppe und so weiter. Aber ja, ich muss halt einfach sagen, so gerade ich bin ja eh recht kritisch, was Rennspiele angeht. Ich reg mich ja auch recht schnell auf, weil Rennspiele sind für mich halt auch so Sachen, das muss halt einfach gut funktionieren. Sobald ich das Gefühl habe, ich habe das Auto nicht unter Kontrolle, weil das irgendwie so programmiert ist, dass es nicht das tut, was es eigentlich tun sollte in der entsprechenden Situation, ist es halt einfach frustrierend. Wenn du merkst, ey, du fährst online und die Leute, die fahren, knallen gegen die Bande oder rammen dich oder sonst irgendwas und sind dadurch doppelt so schnell, wie du es bist, obwohl du versuchst, gut zu fahren, nervt es halt irgendwie so ein bisschen. Oder ja, keine Ahnung. Oder wenn Need for Speed, wie diese letzten, darauf ausgelegt sind, möglichst eine große Welt zu haben, möglichst viele Autos, möglichst viele Collectives und irgendwie Rennen zweitrangig geworden sind und man das auch spürt, holt's mich halt nicht mehr so richtig ab. Und deswegen habe ich bei Need for Speed Unbound, um da jetzt nochmal drauf zu kommen, auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht wirklich einfach so versucht, einfach ein bisschen kleiner zu sein, wie Need for Speed Underground 2 hatte ja theoretisch auch schon so einen Open-World-Charakter, aber es hat sich eben in einem Stadtteil bewegt, nicht in einem kompletten Bundesstaat wie Need for Speed Payback oder was das war, sondern sich, sag ich mal, auf eine Stadt berufen, wo du halt von Event zu Event fahren kannst. Und ich hoffe, dass es auch da wieder in so eine Richtung geht, dass es nicht damit verbunden ist, dass du 100.000 Kilometer freie Fläche hast, auf der du rumfahren kannst, um irgendwo hinzukommen. Am Ende dann doch wieder, weil das Fahren doch nicht so viel Spaß macht und der Gegenverkehr nervt, du dann doch, sag ich mal, einfach auf der Karte hin und her springst von Event zu Event. Sondern wenn sie eine offene Welt machen, dass sie die einfach ein bisschen kleiner halten, dafür aber einfach lebendiger und nachvollziehbarer. Und das fände ich cool, weil das hat Need for Speed Underground 2 und auch Need for Speed Most Wanted gemacht. Da hat es einfach gut funktioniert, da wurdest du nicht von der Polizei verfolgt, nur weil du irgendwo auf der Straße stehst, sondern da musstest du halt wirklich auch irgendwo ein Delikt begehen, dass die Polizei dich dann auch verfolgt und so weiter. Und wenn sie dich verfolgt haben, waren die auch, sag ich mal, der Schwierigkeitsgrad, der ansteigt mit mehr Sternen, gerade bei Most Wanted, das war ja so unfassbar gut gemacht, die Verfolgungsjagden bei Most Wanted, wo du wusstest, wenn du 4 oder 5 Sterne hast, dann bist du am Arsch. Da kommst du nicht mehr raus, es sei denn, du bist wirklich ein Fuchs und fährst durch dieses eine Hindernis und versteckst dich dann direkt da. Also da war das wirklich gut gemacht. Und das haben die ganzen anderen Need for Speeds nie wieder so hinbekommen.
Da hast du noch wirklich gemerkt, wie das Adrenalin durch deine Adern schießt.
Übel. Da teilweise bist du eine halbe Stunde weggefahren und dann haben sie dir dein Auto gepfändet. Das hatte noch richtige Konsequenzen. Und das haben sie alles später nicht mehr gemacht. Und das ist halt einfach so, es sind ganz, ganz viele Faktoren, wo dann einfach das Spiel am Ende, es war halt einfach langweilig. Es war halt ein weiteres Need for Speed, es war ein weiteres Rennspiel, das okay war.
Ich glaube, nach Most Wanted kam Carbon. Das war in meinen Augen totale Grütze. Das habe ich total ungern gespielt. Auch wenn du hast auch so Tuning-Aspekte gehabt und so. Aber das hat mich überhaupt nicht mehr gereizt.
Ich meine, das Remake von Most Wanted, das 2014 kam für die PS3, da habe ich mich voll drauf gefreut, weil ich dachte, boah, geil, endlich mal wieder ein Most Wanted. Oder endlich Most Wanted 2.0 habe ich nicht mal durchgespielt, weil es absolut langweilig war. Das Spiel, was 2016 kam, das einfach nur Need for Speed hieß, das war so langweilig, habe ich auch nicht durchgespielt. Es ist einfach, und es war super schlecht, auch grafisch umgesetzt.
Fand ich nicht. Also da muss ich dir widersprechen. Also ich fand, das Need for Speed war nicht schlecht. Es war weit weg von einem perfekten Need for Speed, aber es war nicht schlecht in meinen Augen. Weil du halt, ich weiß nicht, ob du es vorher schon mal hattest, aber da ist mir halt der Livery-Editor halt sehr stark ins Auge gefallen. Die eigene, neben dem Tuning auch noch eigene Lackierungen zu machen, dein Auto mit Deckels zu versehen und so weiter. Das war halt ein tolles Feature. Und da habe ich teilweise auch Stunden drin verbracht, in diesem Editor.
Ja, ich finde, das ist halt auch heute in diesen Need for Speeds, dieses Tuning und so und Lackierung und sowas halt auch nicht. Also du hast viele Möglichkeiten, aber am Ende wählst du halt dann doch irgendwie eine Lackierung aus, die irgendjemand gemacht hat und hochgeladen hat und die schmeißt du dann auf dein Auto drauf. So diese Eigenmotivation, individuell Dinge anzupassen, finde ich, sind auch bei Gran Turismo 7 genau dasselbe. Teilweise so sperrig, dass ich persönlich da überhaupt nicht die Motivation hatte, weil es entweder extrem einfach gemacht ist, um eine coole Lackierung zu bekommen, indem du sie runterlädst, oder es super verkompliziert wird, um was Eigenes draus zu machen. Da hast du zwar viele Möglichkeiten, yeah, aber wenn du keine Lust hast, dich da 5 Stunden hinzusetzen, um diese eine Lackierung aufzustellen für dieses eine Auto, dann ja. Und das war halt auch damals bei Underground und Most Wanted, da hattest du viele Möglichkeiten, weil dir viele Bausteine gegeben wurden, die gut funktioniert haben. So, da hattest du halt pro Auto irgendwie 10 verschiedene Stoßstangen und so weiter oder Spoiler, die du auswählen konntest mit verschiedenen Lackierungen und vorgemachten Designs und sowas. Und da konntest du dann mit der Farbe ein bisschen rumspielen. Das war nicht so umfangreich, wie es heute ist, aber auch nicht, auf der anderen Seite natürlich auch nicht so kompliziert, sondern einfach und gleichzeitig recht viel für die Zeit damals. Und wenn sie das heute wieder machen würden, nur einfach in dieser Einfachheit bleiben von der Umsetzung her, aber dir einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, dann hättest du mich da auch wieder gewonnen. Da hätte ich auch Bock, mal wieder meine Autos zu tun. Oder aufzuwerten, zu lackieren. Aber ich finde auch, das ist heutzutage einfach nicht gut umgesetzt in den. Aber nicht nur bei Need for Speed, sondern auch bei Gran Turismo war das so.
Das Ding ist, du kannst halt so einen Livery-Editor, kannst du mit einem Controller, glaube ich, auch recht schlecht steuern. Das ist einfach so diese ganzen Aktionen, die du machen musst, wenn du zum Beispiel irgendeinen Aufkleber auf dein Auto machst und willst ihn größer machen, dann musst du den Stick bewegen. Wenn du ihn breiter ziehen willst, musst du den anderen Stick bewegen. Das ist, da gebe ich dir recht, das ist halt einfach viel zu verkompliziert. Da wäre es auf dem PC mit Maus und Tastatur deutlich einfacher, das einfach so zu machen. Ne, einfach Maustaste gedrückt halt und dann zieh dir deinen Aufkleber so, wie du ihn willst. So, ne? Mhm. Ja, das kann ich schon verstehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei Unbound gibt es ja auch wieder einen Livery Editor. Mhm. Der wird wahrscheinlich genauso umständlich sein.
Womöglich, ja.
Aber ich sag mal so, das ist ja nur deine Meinung, dass dich so ein Livery Editor in einem Game nicht so reizt.
Ja.
Ne? Aber ich finde es halt toll, dass die der Spielerschaft überhaupt diese Möglichkeiten geben. Ich meine, entweder bist du ein Content Creator oder du bist es nicht. Ne? Wenn du es nicht bist, dann zieh dir halt die Lackierung von einem Content Creator rein. Ganz einfach.
Ja,
ne? Wenn du Spaß dran hast. Das ist doch in Ordnung. Aber du hast
die Möglichkeiten. Aber es wäre halt schön, wenn es so eine Zwischenstufe geben würde. Weißt du? Das ist das, was ich mir wünsche. Nicht entweder komplett alles vorgekaut oder extrem kompliziert, sondern was dazwischen, wo man selber auch sagen kann, ey, cool, ich habe jetzt mir selber da was designt, ohne 5 Stunden investieren zu müssen. So. Und ich finde, das haben sie halt früher gut gemacht, weil klar, ist es am Ende, hattest du, keine Ahnung, dann nur die Auswahl zwischen 50 Vinyls oder so. Mhm. Oder Vinyls, sagt man, glaube ich.
Die englische Aussprache halt, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand Vinyl sagt. Das ist wie Item und Item.
Ich sage auch gerne mal Vinyl.
Ja, aber ich finde, da hattest du halt einfach, es war halt einfach cool damals, so selber ein bisschen da, ich habe alle meine Autos getuned, weil es halt einfach war. Klar sahen die dann am Ende teilweise recht ähnlich aus, aber gib mir doch zumindest die Möglichkeit, weißt du? Und das sind halt, sag ich mal, so viele kleine Faktoren. Ich bin, sag ich mal, sehr, sehr kritisch mittlerweile, was Need for Speed angeht, weil einfach die letzten Spiele mich alle enttäuscht haben. Alle. Enttäuscht im Sinne von nicht, weil sie super krass, super schlecht waren, sondern weil sie einfach nicht so gut waren, wie ich mir das gewünscht hätte. Und maximal okay waren. Und ich denen vielleicht 1,5 Sterne von 5 geben würde. So. Was nicht heißt, dass es schlechte Spiele sind. Aber für meinen Geschmack und das, was ich halt von dem Need for Speed mir erhoffe und erwarte und jetzt eventuell mit Unbound mir auch mal wieder gegeben wird, weil sie haben sich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen. Das letzte Need for Speed kam wann raus? 2019? 2020? Wann kam Heat?
Ich glaube
2020, glaube ich.
Ich glaube 2020. Das ist jetzt 2 Jahre her. Die haben jetzt 2 Jahre Entwicklungszeit gehabt. Criterion Games übrigens, die auch maßgeblich bekannt waren für die Burnout-Reihe. Und wenn die mal ein Need for Speed angepackt haben, dann war das grundsätzlich gut.
Weil die ja verantwortlich sind für die Underground und Most Wanted-Teile, die ursprünglich.
Underground nicht, aber Most Wanted.
Ah ja, Most Wanted, okay. Ja, ja, und deswegen, also ich werde es mir jetzt nicht direkt zu Release kaufen. So scharf bin ich dann auch wieder nicht drauf. Einfach auch aus Vorsicht der Vergangenheit geschuldet. Aber ich fände es auch cool, mal wieder Need for Speed zu haben, das mega reinhaut. Weil das letzte richtig gute Rennspiel, was ich hatte, The Crew 2 war auch cool, weil es halt schön abwechslungsreich war, aber gameplay-technisch war das am Ende auch, ja, okay. Aber das letzte Spiel, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, Gran Turismo war mir zu anspruchsvoll und zu real, deswegen war das jetzt auch nicht unbedingt mein Spiel, obwohl es extrem gut war. Aber das letzte Spiel, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, war tatsächlich Drive Club von der PS4.
Ja.
Das war einfach vom Gameplay her perfekt, von der Aufmachung her war es gut, weil es genau, es wollte nicht alles, sondern es hat sich auf einen speziellen Bereich konzentriert und hat den aber sehr gut umgesetzt. Und ich will lieber etwas, wo ein bisschen kleinkarätiger ist, aber dafür gut umgesetzt, als einer, der wieder alles will. Ich will Open World, ich will Rennspiele, ich will Karriere, ich will viele Autos, ich will sammeln, ich will tunen. Konzentrier dich doch eher auf nur 2-3 Aspekte und mach daraus dann was richtig Gutes. Und das hat Drive Club geschafft. Und
soll ich dir mal was verraten? Oder auch euch, ich verrate euch jetzt mal was, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und auch dir, Ramon. Drive Club ist verantwortlich dafür. Also ich werde Drive Club erstmal vorneweg gesagt, Drive Club ist ein Spiel, was ich niemals vergessen werde. Weil Drive Club maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass ich meinen allerersten und zweiten Twitch-Follower, meinen allerersten Mod und zweiten Twitch-Follower kennengelernt habe.
Aha, okay. Also war das ein Spiel, das du ganz am Anfang im Stream gespielt hast, oder wie?
Nee, nicht im Stream, nö. Aber man hat sich im In-Game kennengelernt.
Ach so.
Weil du ja in-game die Möglichkeit hattest, auch Clubs zu gründen.
Ja.
Und dann halt, so hat man halt Kontakte halt geschlossen und hat dann mal gegen die Clubs halt dann mal so eine Art Clan Wars ausgehalten, ja, so, ne? Ja. Wer fährt die beste Zeit und so. Das konntest du alles richtig cool machen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass sie das Projekt irgendwann eingestampft haben.
Ja, vor allem, es wird ja auch keinen Nachfolger geben.
Nee.
Leider.
Die haben ja das Studio geschlossen.
Ja.
Es ist sehr, sehr schade.
Ja.
Weil das hatte echt, ich will nicht sagen Potenzial, aber es war ein wirklich gutes Spiel.
Das war das Beste, was ich bisher, also Grid 2 ist direkt danach, obwohl das heute auch nicht mehr das ist, was es früher mal war auf der PlayStation 3. Aber Drive Club, ja, unangefochten von dem Erlebnis, vom Gameplay-Erlebnis, da kommt nichts ran. Definitiv.
Ja, zumindest mit Controller, mit Lenkrad ist eine andere Sache. Das war die Lenkrad. Steuerung war nicht ganz so gut optimiert wie bei einem Assetto Corsa heute es optimiert ist und so. Ich wollte mal kurz Bezug nehmen auf Criterion Games, weil die waren auch verantwortlich für das erste Hot Pursuit von 2010. Und ja, das war schon gut.
Ja, ich hatte auch viele Fans, glaube ich. Nee, Hot Pursuit hast du gerade gesagt.
Hot Pursuit.
Ah, okay.
Das erste Hot Pursuit auf der PlayStation 3 aber. Ne, nicht von der PlayStation 2. Das wurde wahrscheinlich, glaube ich, noch von einem ganz anderen Studio gemacht. Ja, und Burnout. Für Burnout waren die auch verantwortlich.
Genau, das wollte ich nämlich gerade googeln. Ich dachte nämlich gerade hier, warte mal, Burnout hattest du mir doch im Vorhinein mal gesagt. Mir ist der Name aber gerade nicht eingefallen.
Die haben im Prinzip die ganze Burnout-Serie gemacht.
Ja, genau. Und die hat viele Fans. Das ist das, was ich gemeint habe.
Ja. Also da bin ich mal gespannt, was die daraus jetzt machen.
Ja, und vielleicht, um den optischen Faktor nochmal auch reinzuholen in das ganze Need for Speed-Anbauen-Ding. Wir haben jetzt, sage ich mal, sehr viel über andere Need for Speeds gesprochen, wenig über Anbauen selbst. Das natürlich so ein bisschen charakterisiert nach außen hin, ist natürlich dieser Comic-Style von der Animation von Rauch und Reifen und sowas. Ich finde es recht spannend, aber ich bin froh, dass man es auch ausstellen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nervt. Und wenn sie diese Hürde oder die Barrikade eingebaut hätten ins Spiel, dass man es nicht ausschalten kann, ich glaube, da hätten sie viele Leute verloren, die im Vorhinein direkt sagen, nö, kein Bock drauf.
Ich glaube es auch, ist gut, die Entscheidung ist gut, die da getroffen wurde. Ich werde es erstmal anlassen, weil mich sowas jetzt grundsätzlich erstmal nicht abschreckt, aber ja, mal gucken.
Ja, bei The Crew 2 gab es ja auch, da konntest du ja auch hier Ubisoft halt mäßig in-game ganz, ganz viele Skins und sowas kaufen, da gab es unter anderem auch solche Comic-Rauch-Skins. Ich habe sie mal eingestellt, aber mir haben sie nie gefallen. Aber ich denke, Need for Speed anbauen, zumindest so wie es in den Trailern aussah, sieht es alles sehr viel hochwertiger aus. Nicht im Sinne von, hier, wir klatschen da einfach irgendwie einen Skin auf einen Standardrauch, der einmal programmiert wurde, sondern die haben da schon dieses Spiel darauf ausgelegt, dass es gut kompatibel ist mit diesem Comic-Style. Mhm. Und auch die Charaktere im Spiel sind ja eher so nicht auf realistisch, sondern eben auch in diesem Comic-Style. Und das ist das, was mir so gut gefällt, muss ich sagen. Dass eben die jetzt nicht wieder versuchen, so eine realistische Story daraus zu machen mit realistischen Personen und so, oh, ey, wir sind so cool, wir fahren Rennen, sondern dass es einfach ein bisschen bodenständiger ist. So fühlt sich das zumindest an. Und ich hoffe, dass es kein Cringe-Festival wird, so wie bei Need for Speed Payback oder ich kann die Teile schon nicht mehr auseinanderhalten. Ich nenne jetzt immer Payback als Beispiel, sondern dass es vielleicht wirklich mal wieder cool wird und man einfach mal wieder Spaß an dem Need for Speed hat, weil das dahin oder da zurückgeht, was es wirklich gut kann. Und zwar Inszenierung. Inszenierung und ein Gameplay, das einfach Spaß macht.
Ich habe da noch eine Sache, die ich eigentlich erwähnen wollte, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass diese Need for Speed-Reihe vielleicht auch mal wieder versuchen könnte, in eine Richtung zu steuern, die eigentlich gar nicht mehr gang und gäbe ist, nämlich weg von der Open World.
Ja. Das sehe ich genauso.
Wenn man sich an Underground 1 erinnert, da hattest du noch keine Open World. Ja. Und dadurch kannst du diese Strecken, die du quasi befährst, kannst du viel lebendiger gestalten als eine Open World.
Ja.
Eine Open World lebendig zu gestalten, ist echt schwierig.
Ja.
Und das kritisieren ja viele, dass bei den vergangenen Need for Speed-Teilen, die Open World-Teile, dass die Stadt, also in der man sich bewegt hat, einfach nicht lebendig genug war.
Ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt, naja, dass die bei Need for Speed Underground 2, da haben sie einfach noch kleinere Brötchen gebacken. Da war, sag ich mal, die Open World halt.
Ja, die war recht klein.
Eine Open Fläche. Ja. So. Und deswegen hat es auch so gut funktioniert. Und du hast dich auch irgendwann in dieser Stadt, sag ich mal, ausgekannt, dass du wusstest, oh, da ist eine Abkürzung. Und dann, oh, die Strecke erkenne ich gerade wieder, so wie sie aufgebaut ist. Dann kann ich hier in die Abkürzung reinfahren und sowas. Das hat halt gut funktioniert, finde ich.
Wenn du dir zum Beispiel den noch aktuellen Ableger anguckst, Need for Speed Heat.
Ja.
Diese Open World, auch wenn sie, die ist auch nicht groß, aber sie ist tot.
Ja.
Diese Open World ist einfach tot.
Ja.
Und an sowas habe ich halt auch keinen Spaß.
Nee, es ist einfach auch unnötig.
Ich war auch enttäuscht vom Spiel, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Ja, ich finde es auch absolut unnötig. Das ist aber, vielleicht bewegen wir uns davon jetzt auch langsam mal wieder weg, dass nicht immer alles Open World sein muss. Weil, ich meine, aber es...
Gebt mir meinetwegen, ihr braucht mir keine offiziellen Strecken geben, ihr braucht keine Lizenzen für offizielle Strecken einfahren, gebt mir einfach irgendwelche fiktiven Strecken, ist mir egal, ne?
Ja.
Aber gebt mir ein bisschen Action auf den Straßen.
Ja. Ne? Einfach, was es ein bisschen besonders macht, sodass sich nicht jedes Rennen gleich anfühlt und gleich nervt.
Genau.
So. Ja, Abwechslung. Einfach ein bisschen Abwechslung. Die Autos dürfen sich auch ein bisschen unterschiedlich fahren. Es muss nicht realistisch sein. Das ist gar nicht mein Anspruch. Es muss nicht absolut realistisch sein. Aber es soll einfach so ein bisschen, es soll auch ein bisschen Skill erfordern, um gut durch diese Strecken durchzukommen.
Need for Speed soll doch im Kern auch ein Arcade-Racer sein.
Ja. Davon soll es ja auch nicht weggehen.
Richtig.
Aber es soll halt auch nicht so sein, dass ich geradeaus gegen eine Wand fahre und trotzdem noch mit 300 um die Kurve komme. So, also das sind so kleine Dinge, wo ich sag, ey, das ist nervt einfach, weil du, wenn das funktioniert, dann fährst du so. Und dann wird's langweilig, weil du jede Strecke so fahren kannst. Du musst dich gar nicht mehr bemühen. Du fährst einfach hier, zack, machst ein bisschen Drift, machst immer dieselbe Kombi aus Lenken und Bremsen, um so rein zu driften, knallst gegen die Bande und fährst schön weiter und bist immer Erster. Das ist doch langweilig. Und bei Drive Club damals, da war das richtig anspruchsvoll. Auch durch die Wetterverhältnisse, teilweise die Autos, die dir vorgegeben worden sind, was ich auch ein sehr, sehr cooles Feature finde. Dass du bei einer Strecke ein Auto vorgegeben wird, mit dem du fahren musst. Mhm. Gleiche Bedingungen für alle, gerade auch was Ranglisten und sowas angeht oder Vergleichbarkeit unter Freunden, wenn man dieselbe Strecke fährt. Weil da, wenn man immer dasselbe Auto fährt und dann, oh, okay, der ist eine Sekunde schneller, okay, dann fahre ich das Rennen jetzt so lang, bis ich meinen Freund geschlagen habe. Das war bei Drive Club damals so und das war einfach cool und es hat sich gut angefühlt und du musstest skillig sein, aber es hatte auch nicht den Anspruch an extremen Realismus gleichzeitig, sondern es hat sich halt einfach
Es hat sich einfach gut gespielt. Es sollte eine Arcade-Sim sein.
Ja, Und das hat einfach super funktioniert. Und wenn das nur im Ansatz in so eine Richtung geht, dann bin ich schon voll happy.
Und Drive Club hatte auch einen richtig guten Livery Editor.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, tatsächlich.
Ja, doch, ja. Das kann ich sagen. Also, der war toll.
Ja. Naja, wir werden sehen, wenn es rauskommt. Es soll ja jetzt, wann im November rauskommen?
Dezember. 2., 3. Dezember irgendwie rum so.
Okay. Genau. Also ist gar nicht mehr so lange her. Du wirst es ja wahrscheinlich direkt zu Day One spielen, oder?
Also ich versuche es mir auf jeden Fall zu holen, ja.
Ja. Dann bin ich mal gespannt, was du sagen wirst, weil ich werde es mir nicht direkt holen.
Ich würde es mir eigentlich gerne auf der PS5 holen, weil ich Need for Speed war für mich immer ein PlayStation-Spiel.
Ja. Ja, vor allem wird sich das bestimmt auch mit dem DualSense gut anfühlen.
Ja. Aber dafür bräuchte ich erstmal eine PS5. Und wenn ich die bis dahin nicht habe, dann muss ich mir was einfallen lassen.
Ja, mal gucken. Vielleicht hier zum Black Friday oder so. Vielleicht hauen sie da wieder einige raus. Schauen wir mal. Vielleicht. Ja. Vielleicht hast du ja Glück. Ja.
Wann ist der denn?
Immer das letzte Wochenende im November.
Im November.
Also quasi am 25. bis 27. November.
Tja, dann mal gucken.
Ja, mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall, wir wollten ja sowieso, jetzt guck mal, wie lange wir jetzt schon über Need for Speed gesprochen haben. Wir wollten ja immer eine Podcast-Folge allgemein über Rennspiele machen. Das haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen angerissen. Aber wir wollen dann auch, wenn wir diese Folge machen, dann auch jemanden dazu holen, dass wir da noch eine Expertise irgendwie mit reinnehmen. Da hast du ja gesagt, kennst du jemanden?
Habe ich auch heute schon erwähnt, tatsächlich.
Ach so, okay. Der Drive Club, erste Mod und Member und, okay. Ja, cool. Nee, aber dann würde ich sagen, haben wir das mal so ein bisschen grob umfasst. Generell, du freust dich auf Need for Speed Unbound.
Absolut. Ich bin hyped.
Ich bin großer Hoffnung, dass ich nicht enttäuscht werde.
Ich bin eigentlich immer hyped, wenn ein neues Need for Speed kommt.
Das hat bei mir leider nachgelassen. Ich habe mich immer gefreut mittlerweile. Aber ich will dem natürlich eine Chance geben. Ich bin der Letzte, der sagt, ich verurteile eine Marke nur, weil ein Spiel schlecht war. Das mache ich natürlich nicht.
Ja, also muss man ehrlich sagen, also die letzten Jahre mit den letzten Teilen, da wurde ich auch immer wieder enttäuscht. Bei Heat war es so, bei Payback war es so.
Bei dem normalen Need for Speed. Also das einfach nur Need for Speed hieß.
Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber so die letzten zwei Teile waren es ja jetzt. Waren einfach nicht so toll. Wobei ich sagen muss, also ich bin, glaube ich, jemand, der versucht, so gut es geht, ein Need for Speed mit positiven Augen zu betrachten. Viele sind da ja sehr, sehr kritisch geworden. Ich nicht.
Ich mittlerweile auch. Ich bin auch sehr kritisch geworden mittlerweile. Aber ich bin auch sehr wohlwollend, wenn es dann ein bisschen was besser macht. Also das Need for Speed Unbound. Mal schauen. Vielleicht werde ich sie im Podcast auch wieder zerreißen und werde mich ärgern drüber, so wie über Gran Turismo 7. Schauen wir mal.
Wobei man natürlich auch ehrlich sagen muss, ein Need for Speed hat es heute nicht mehr so einfach als noch vor 10 Jahren. Weil heute gibt es ein Forza Horizon.
Und Forza Horizon. Das habe ich noch nie gespielt, da wäre ich auch mal sehr drauf gespannt.
Forza Horizon ist halt der Global Player mittlerweile, was Arcade Racing angeht. Also ist wirklich ohne Scheiß und ist auch, ich kann das auch bestätigen, es ist wirklich gut.
Also ja, ich werde in naher Zukunft auch eine Xbox haben und das ist ja im Game Pass drin. Dann werde ich das auch mal spielen. Ich bin sehr gespannt, ob. Ja, vielleicht werde ich Need for Speed dann noch mehr kritisieren.
Du wirst überrascht sein, ja.
Okay.
Du wirst wirklich überrascht sein, positiv überrascht.
Okay.
Gehe ich ganz stark von aus.
Ja, schauen wir mal. Okay, Basti, hier, beim Blick auf die Uhr haben wir es mal wieder geschafft, ein bisschen länger zu machen, als wir wollten.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir hier einen kleinen Schlussstrich. Sagt uns gerne, was ihr über Need for Speed Unbound denkt. Freut ihr euch drauf? Seid ihr genauso kritisch wie ich? Seid ihr eher, habt ihr eher Hoffnung, dass es ein gutes wird, so wie Basti?
Oder was würdet ihr euch wünschen für ein Need for Speed?
Ja, genau. Erzählt uns das einfach mal sehr, sehr gerne. Und dann werden wir das womöglich nochmal aufgreifen, wenn dann Need for Speed Unbound wirklich draußen ist und dann nochmal ausführlich darüber sprechen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Nun gut, in diesem Sinne, Basti, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, dir einen schönen Tag.
Wir haben jetzt erstmal einen schönen Tag hier.
Einen schönen Tag, aber allen, die zuhören, wünschen wir einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge dann auch wieder zu hören, zu sehen. Und wie gesagt, ihr könnt uns auch jederzeit persönlich verfolgen, und zwar auf Twitch. Da streamen wir nämlich regelmäßig Basti unter dem Namen Debug Music 4-mal die Woche. Und
der Ramon unter dem Namen Let's Ray TV.
Genau.
Alles zusammengeschrieben, am besten TV großgeschrieben am Ende noch. Beim Ramon, da gibt es hauptsächlich Gaming-Content und News. Genau. News macht er, also News schaut er sich auch an. Und
also ein bisschen Just-Chatting mache ich Sonntagmorgens dann auch mal, ja. Genau, deswegen schaut gerne rein, wir freuen uns. Und sagt uns dann auch gerne, dass ihr vielleicht über den Podcast auf uns aufmerksam geworden seid. Das ist immer wieder spannend. Ich hatte das jetzt nämlich schon einmal, dass jemand gesagt hat, ey, ich habe den Podcast gehört. Deswegen bin ich jetzt bei dir auf Twitch gelandet, was auch super spannend ist, wenn sowas dann mal passiert.
Damit man das auch zuordnen kann.
Mhm. Ja, genau. Gut, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören.
Und es hat uns gefreut. Es hat mich gefreut, mit dir zu quatschen wieder, Ramon. Und uns hat es gefreut, für euch zu quatschen.
Und uns hat es gefreut, für euch zu quatschen.
Das hast du mich aber wirklich wiederholt.
Ja, das war auch Absicht. Okay, ja. Freunde, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.